Was haben wir nur für eine verrückte Welt? Allerhand passiert wieder und wir sind schon da nach einer Woche. Das werden wir euch natürlich gleich erklären. Und wir schauen wieder, was passiert ist in der EU-Wahl. Ganz klar, da gibt es natürlich viel zu sagen im Nachgang, was die Verwerfungen waren in Europa. Wir schauen auch, wie ein blauhaariger kleiner YouTuber, ja, so klein ist er gar nicht, diese Wahl vielleicht beeinflusst haben könnte. Und während wir hier so sprechen, findet auch gleichzeitig ein ja, ganz illustres Treffen statt. Die sogenannten Bilderberger, die sind auch wieder zusammengekommen. Das alles gibt es jetzt bei Ausgabe 7 von Tacheles. Alles klar und viel Spaß. Und auch heute schaue ich wieder in meinen Monitor und sehe plötzlich St. Petersburg. Thomas, grüß dich.
Ja, hallo Robert, wie geht's bei euch? Ihr habt ja Feiertage jetzt, euch geht's gut.
Heute ist Vatertag. Eigentlich sind alle jetzt schon besoffen irgendwie auf der Isar unterwegs mit den Holzflößen. Aber wir sitzen hier und arbeiten, weil es gibt wieder allerhand zu besprechen. Zum einen natürlich, wir sehen uns jetzt schon wieder, nach einer Woche schon. Und das müssen wir vielleicht kurz erklären, warum wir jetzt nicht nach 2 Wochen rausgehen. Du hattest die Idee, du darfst es auch erklären.
Ja, der Punkt ist, ich sehe das ja auch in den Kommentaren, es gibt ja zwei relativ ähnliche Formate. Das sind wir und das ist das dritte Jahrtausend. Die Kollegen haben wir letztes Mal auch schon erwähnt. Wir finden die sehr gut. Und das hat sich jetzt blöderweise so eingependelt, dass wir immer alle 2 Wochen machen. Das hieß, 2 Wochen gab es gar nichts. Und dann kam am einen Freitag beide Videos. Und das hieß dann 4, 5 Stunden Videomaterial für Interessierte, die beide Sendungen sehen wollen. Das fand ich irgendwie blöde. Und so habe ich mir überlegt, warum staffeln wir das nicht? Und machen dann eine Woche wir, eine Woche das dritte Jahrtausend. Und Robert, du hast den Kollegen Fleischer angerufen. Der fand die Idee, glaube ich, auch ganz gut. Und so haben wir jetzt beschlossen, dass wir vorziehen. Und dann gibt es jede Woche am Wochenende eine interessante Sendung. Und ich denke, das macht alle zufriedener als so, wie es bisher war.
Also wir kommen jetzt diese Woche direkt raus und dann in der nächsten Woche kommen die Kollegen Fleischer und Pohlmann und dann in 2 Wochen sind wir wieder dran. Also so gestaffelt, dass wir dann uns einfach nicht, naja, Sendezeit klauen wir uns ja nicht, aber du sagst schon, die Leute haben nicht so viel Zeit am Wochenende, sich dann 5 Stunden neue Sachen anzuschauen und so kann man es ein bisschen besser staffeln. Die
Ja,
Jungs fanden
das war
das
meine
auch.
Idee.
Ja, die Jungs fanden das auch ganz gut und das ist die Erklärung dafür. Und ich sehe, du hast eine große neue technische Ausrüstung, die da ins Bild hineinlugt. Ja, endlich auch den russischen Mediamarkt geplündert und hast dir ein neues Mikrofon geholt.
Ja, ich hoffe, dass es besser wird jetzt. Also der Turm beim letzten Mal war ja unterirdisch. Das heißt, ich habe es jetzt eingesehen und bin einkaufen gegangen. Ja, ich habe mir jetzt so ein nettes kleines Mikrofon gekauft. Mal gucken, was es bringt.
Ja, wir machen ja hier Low Budget, also von dem her gesehen werden wir uns auch jedes Mal ein kleines bisschen verbessern. Und lass uns gleich in die Themen einsteigen. Wir haben bewegte Zeiten, ich habe es gerade gesagt. Also die letzte Woche, da war noch das alles im Vorfeld der EU-Wahl.
Warte mal ganz kurz, ich muss eingrätschen, kannst du rausschneiden, wenn du willst.
Ich schneide hier
Wollten noch kurz
nichts.
auf die Kommentare
Hier
eingehen.
wird nichts geschnitten.
Genau, ich sage es ja immer wieder, ich sage ja nur, aber gut. Egal, wir hatten noch besprochen, dass wir,
Stimmt,
bevor wir in die Themen
ja.
einsteigen, kurz in die Kommentare gehen, die wir hatten.
Stimmt, ja.
Denn wir hatten Kommentare von unseren Zuschauern im letzten Video. Und da gab es zwei Dinge, die ich erwähnenswert finde. Das eine ist, wir hatten mehrere Kommentare, die geschrieben haben zum Strache-Video. Die Frau im Bild ist nicht verpixelt. Und dann schickten sie uns alle ganz viele YouTube-Aufnahmen oder Screenshots, wo die unverpixelte Frau drauf ist. Und ich muss euch enttäuschen, Leute. Sie ist trotzdem verpixelt. Die Frau rechts, die ihr unverpixelt seht, ist die Frau von dem Johann Gudenus. Das ist Tajana Gudenus, eine bosnisch-serbische Frau, die mit dem Gudenus verheiratet ist, die war bei dem Treffen dabei. Hier links im Bild sehen wir die verpixelte angebliche Oligarchentochter.
Ah
Das nur
ja.
zur Aufklärung. Es gab tatsächlich kein unverpixeltes Bild von dieser angeblichen Oligarchentochter von dem Lockvogel. Die unverpixelte ist die Frau von Gudenus. Das war die erste Aufklärung. Und die zweite Aufklärung, die ich nachliefern möchte, ist folgende. Wir kriegten immer wieder Nachrichten, ja, nee, man könnte ja in allen möglichen Spy-Shops solche Überwachungskameras problemlos kaufen. Nicht über die Preise wundern, das ist jetzt Rubel. Also das gibt es tatsächlich. Es gibt solche Sachen zu kaufen, nur, und das haben wir uns eben mal angeschaut, also die Liste ist lang, was es so alles gibt. Das sind alles jetzt nicht das, was verwendet wurde. Verwendet wurden kleine Kameras, die sind kann man an die Wand pinnen und die sind klein wie eine zerdrückte Mücke. Ihr seht schon hier, das sind ein bisschen andere Spielzeuge. Und wir haben uns ein paar Sachen hier angeguckt. Hier ist zum Beispiel eine, die könnte gut passen. Die ist klein, unauffällig, relativ klein, ist auch teuer. Die kostet 450 € umgerechnet. Aber, und jetzt gehen die Probleme los, selbst ein solches Gerät hat eine Batterielaufzeit von 190 Minuten.
Also das sind ja nur drei Stunden, ja.
Ja, und wir hatten ein Interview von, also ein Essen, ein Treffen von 6 oder 7 Stunden. Das heißt, passt nicht. Gut, wir hatten die Aufzeichnung uns angesehen, das geht einigermaßen. Aber wie gesagt, also es passt einfach schon hier nicht von der Batterie und so weiter. Dann hatten wir uns sowas angeschaut. Man könnte ja so ein Ladegerät nehmen, auch eine tolle Idee. Hier eine kleine Kamera drin, macht HD-Aufnahmen, hat aber auch wieder das Problem, wo hatten wir das hier unten gefunden? Batterielaufzeit, wo war das jetzt? Hilf mir mal eben.
Na, ich glaube, hier war es ja mit dem
USB-Anschluss selber. Ja, da ist da gar keine Batterie, stimmt. Das heißt, die muss an die Steckdose ran. Steckdosen sind meistens ziemlich genau in Bodennähe. Die können auch keine tollen Bilder vom Tisch machen. Dann haben wir sowas gekriegt hier als Link. Ist viel zu groß, fällt auf, kann man nicht auf den Tisch legen, sieht jeder sofort, was los ist. Hinzu kommt auch hier wieder, wo hatten wir das? Batterie, wissen wir jetzt, achso, hier in der Beschreibung, Batterielaufzeit war kontinuierlich 3 Stunden. Okay. Also auch nicht 6 oder 7. Das heißt, es ist wirklich so, die Technik, die gebraucht wurde bei dem Godenus-Video, die ist nicht so einfach frei verkäuflich. Da kann man nicht so einfach ins Buyshop gehen, das online bestellen. Ihr seht, selbst für 450 Euro gibt es nichts, was den Anforderungen, die man da brauchte, genügte. Das wollte ich nur als Anmerkung zu den Kommentaren von letzter Woche noch einfügen. Mhm,
also ich meine, man stellt sich das so einfach vor in der heutigen Zeit mit dieser Technik, dass das alles so einfach geht. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn das eine Geheimdienstnummer war, und davon können wir eigentlich ausgehen, dass die dann die neueste Technik am Start haben. Und die haben natürlich Spielzeuge, die gibt es im Mediamarkt und beim Konrad nicht zu kaufen. Ja, das ist auch klar.
Die kriegst du auch legal nicht. Die bekommst du nicht.
Ja, ja.
Also das ist nicht machbar. Und selbst wenn es kein Geheimdienst war, wenn es irgendeine hochorganisierte private Organisation war, die benutzen nicht das, was es in den Spyshops im Internet gibt. Das ist Spielzeug, das ist nicht für solche Sachen geeignet.
Mhm, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ist auch viel zu groß das Risiko, dass das vielleicht dann doch entdeckt wird, weil wenn die 6 Stunden da rumlaufen und die sitzen ja nicht alle wie bei einem Interview auf dem Stuhl und gucken in die Kamera oder gucken das Gegenüber an, sondern die laufen rum, die gehen in die Küche, auf die Toilette, die schauen sich die Wohnung vielleicht auch an, die Frauen gucken ja immer genauer hin, ja, wie ist die Einrichtung und so weiter. Das wäre viel zu auffällig gewesen, viel zu riskant, dass das dann auffliegt. Und ja, also meine Meinung ist klar. Ja,
du hattest auch noch die Idee mit den Kameras, die so im Kugelschreibern sind, kann man auch nehmen, aber auch die haben erstens die Batterie nicht und zweitens, da ist das Problem, da rennt mal einer gegen den Tisch, dann rollt er sonst wohin und filmt dann die Wand. Also das ist alles, das sind wirklich die bei sowas verwendeten Kameras, die siehst du nicht, die sind klein wie ein Loch vom Nagel in der Wand und die kann man wunderbar unter ein Bild platzieren im Schatten, die sieht kein Mensch, kann die nicht entdecken, kommt nicht drauf. Und das ist das, was es nicht zu kaufen gibt.
Danke nochmal für die Infos. Also für mich ist das Bild rund. Ja, wir sehen ja auch, wie wichtig diese Ibiza-Gate-Nummer war. Wenn wir uns dann jetzt mal anschauen, da wollen wir natürlich auch noch sprechen über Österreich, aber wenn wir dann im Blick auf die EU-Wahl das Ganze betrachten, dann war das natürlich ganz klar, dass das strategisch platziert worden ist, gerade von der Zeit, wann die das eben veröffentlicht haben. Für mich kein Zweifel. Also das bringt mich natürlich gleich zu unserem ersten Thema, zu unserem ersten großen Thema, was wir machen wollten. Und zwar ist es die EU-Wahl, die fand statt am letzten Sonntag. Heute Aufzeichnung ist Vatertag und am letzten Sonntag war eben die Wahl in der EU. 700 Millionen oder wie viel waren es? 450 Millionen Menschen haben gewählt. In meinen Augen die größte Meinungsumfrage, die es überhaupt nur gibt, weil nichts anderes ist es ja. Du hast das auch in einem schönen Artikel gut aufgegriffen, was die EU eigentlich darf und was sie vor allem nicht darf. Und wir wollen natürlich jetzt mal gucken, wie hat sich denn Europa entschieden? Also das, was ich so in den deutschen Medien mitbekommen habe, ist, dass dieser vermeintliche Rechtsruck, ja, von dem alle Angst haben, dass der in Deutschland nicht stattgefunden hat. Also man hat ja die Befürchtung gehabt, dass die AfD hier mega Erfolge einziehen wird. Das hat nicht stattgefunden. Und wie hast du die Wahl verfolgt? Was hast du als größtes Ereignis in der Wahl überhaupt wahrgenommen in der EU-Wahl letzten Sonntag?
Ja gut, wie gesagt, wir hatten das letzte Mal besprochen ausführlich, was das EU-Parlament darf und was nicht. Das heißt also, die Wahl selbst ist tatsächlich in meinen Augen eine Meinungsumfrage gewesen, aber mit Folgen. In Griechenland hat der Tsipras so einen Watschen gekriegt, dass er vorgezogene Neuwahlen ausgerufen hat. In Österreich haben sie zur EU-Wahl das Strache-Video rausgehauen. Das hat auch eine Regierung gesprengt. Und in Deutschland ist ja auch die Frage, ob die SPD noch in der GroKo bleibt. Aktuell ist ja die Geschichte um Nahles, ob sie sich da einer Fraktion einer Wiederwahl stellt, einer vorgezogenen. Also all diese Sachen hatten schon Auswirkungen auf die nationalen Geschichten in einigen Ländern. Aber was ich mir mal angeschaut habe, ist, wie war eigentlich das Wahlergebnis europaweit? Weil das ist das, was man in Deutschland kaum sieht. In Deutschland konzentrieren sie sich ja sehr darauf, was ist in Deutschland gewählt worden. Und wenn wir europaweit sehen, ist das hier tatsächlich, den Artikel habe ich danach geschrieben, eine sehr treffende Überschrift. Denn wenn wir hier das mal durchgehen, wer wo was gewonnen hat, ich habe das also ein bisschen ein paar Länder angeschaut und dann auch europaweit. Wo hatte ich jetzt die Zahlen? Dann haben wir das hier, das, also auf jeden Fall die großen Parteien haben verloren. Und zwar massiv, also das heißt, der Block, wo die CDU drin ist, mit der EVP und auch die Sozialist, wo die SPD drin ist, die haben ordentlich Stimmen verloren und gewonnen haben am meisten die rechten Parteien, die sogenannten, die haben also die meisten Stimmen dazu bekommen und zwar, kann man das hier ganz am Ende sehen, die EU-kritischen Fraktionen, das sind ja zwei Fraktionen im Parlament, die sind gewachsen von 78 auf 111 Plätze. Mhm. Also die haben das größte Wachstum. Die Grünen, die anderen Gewinner, sind von 52 auf 69 gewachsen. In den deutschen Medien wird so dargestellt, hurra, die Rechten haben es nicht geschafft und die Grünen sind der große Sieger. In Deutschland ist das so, europaweit ist es nicht so. Und man muss jetzt abwarten, ob sich diese beiden europakritischen Fraktionen vielleicht zusammentun. Und es ist ja auch noch die Frage, ob zum Beispiel Herrn Orban mit seiner Partei die EVP verlässt und sich einer dieser Fraktionen anschließt. Die EVP hat jetzt noch, ich glaube, 160 Sitze ungefähr. Das heißt also, diese europakritischen zusammengenommen, die beiden Fraktionen sind schon drittstärkste Kraft in Europa. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich sage nur, so sind die Ergebnisse. Also tatsächlich ist es so, dass europaweit gesehen die Euroskeptiker enorm Zulauf bekommen haben und die großen Gewinner sind. Mhm. Wobei, ich würde es auch gleich dazu sagen, die Euroskeptiker, also wenn man sich es anguckt, da ist kaum jemand gegen die EU. Die meisten haben eben nur eine andere EU vor. Die wollen einfach, dass da ja mehr Demokratie einkehrt, dass das Parlament Rechte bekommt. Und sie wollen auch, dass Rechte aus Brüssel zurück in Nationalstaaten kommen. Sie wollen eben nicht, dass Brüssel alles entscheidet. Und das ist für mich eine legitime Position. Also
du meinst,
für mich mal zwei Meinungen, mehr Europa oder nicht.
Du meinst, weniger Zentralismus ist der Wunsch vieler Bürger.
Ja, mehr wieder Kontrolle in die Länder. Das ist der Wunsch der Euroskeptiker. Die wollen ja nicht die EU abschaffen. Mhm. Also ich kann das jetzt, das kann man gut oder schlecht finden, aber es ist erstmal eine völlig legitime Position zu sagen, ich hätte gern wieder mehr Kompetenz in meinem nationalen Parlament.
Große tektonische Verschiebungen gab es in England. Nigel Farage, die frisch gegründete Brexit-Partei, ist als absoluter Top-Sieger aus den Wahlen hervorgegangen. Ich glaube, 31% war die Zahl richtig.
Also ich glaube ja, irgendwie so.
Um die 30% rum, also mehr wie Tories und Labour. Alle haben,
ich glaube sogar mehr als die beiden zusammen, glaube ich.
Ja, sogar, die sind abgestürzt. Also die ganzen etablierten Parteien in England sind abgestürzt. Was ergibt sich denn dadurch jetzt auf der Insel? Wie ist da deine Analyse? Also ich kenne mich da zu wenig aus mit der Politik in England. Was bedeutet das jetzt, vor allem in Bezug auf den Brexit? Wird das jetzt früher kommen? Gibt es jetzt einen harten Brexit? Was bedeutet das für die EU insgesamt? Und vor allem, warum glaubst du, dass Nigel Farage so einen Erfolg eingefahren hat?
Ja, also ich bin, wie gesagt, nicht auf der Insel, ich bin in Russland und kann da also auch nur von draußen drauf gucken. Also von der Sache her ist erstmal bemerkenswert, dass mit dem Farage eine Partei gewonnen hat, die nennt sich Brexit und das ist ihr ganzes Programm. Die hat nämlich kein Programm, die haben nicht einmal ein Parteiprogramm. Also da haben wirklich die Mehrheit der Briten hat für etwas gestimmt, wo Brexit draufsteht, ohne zu wissen, was der will, außer Brexit. Also das ist ganz abenteuerlich, das zeigt... ich denke, das ist ein gutes Stimmungsbild aus England. Die Engländer haben das, was da abgeht, einfach wirklich satt. Und ich denke, entgegen aller Freude unserer Medien, dass da vielleicht bei einem neuen Referendum der Brexit abgelehnt wird, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich denke, viele Briten haben es einfach wirklich satt und wollen raus. Auch das kann man gut oder schlecht finden. Das ist jetzt so meine Analyse von draußen. Denn wenn 31% eine Brexit-Partei wählen und wir sehen, dass in den anderen Parteien Streit herrscht, ich sage mal 50-50, ja oder nein, Brexit, dann ist das für mich unterm Strich schon eine Mehrheit für einen Brexit, rein gefühlt. Und Ja, wie es weitergeht, ist die große Frage. Jetzt die May will zurücktreten. Die Frage ist, wer wird ihr Nachfolger? Die Frage ist, gibt es vorgezogene Wahlen? Der Johnson, wenn er der Nachfolger wird, der hat ja gesagt, er will einen Brexit und wenn er hart ist, ist ihm scheißegal, der will raus. Jetzt habe ich aber gerade gelesen, dass Johnson sich jetzt vor dem Gericht verantworten muss, wegen Falschaussagen im irgendeinem Brexit-Wahlkampf. Mhm. Das ist also die Frage, ob der Premierminister werden kann. England ist völliges Chaos. Also deine Prognose, das ist mir zu heiß. Ich denke, der Wunsch für den Brexit ist in dem Land vorhanden. Was die Politik entscheidet und ob es denn zu Wahlen kommt und wie die ausgehen, ist völlig verrückt, das Land im Moment. Also ich wage keine Prognose.
Ja, das mit Boris Johnson ist sehr interessant. Ich habe es gestern im Radio gehört, dass er jetzt eine Anklage am Hals hat, weil er in Bezug auf die Zahlungen von England nach Brüssel gelogen hat vor der Brexit-Abstimmung. Also die Zahl, er hat behauptet, dass England pro Woche 350 Millionen Euro nach Brüssel überweisen muss und diese Zahl stimmt gar nicht. Ja, und deswegen hängt man ihm jetzt ans Bein. Und es ist auch interessant, dass es genau in dem Moment passiert, diese Anzeige, wenn er als möglicher Kandidat für die May-Nachfolge gehandelt wird. Also auch ein Hauen und Stechen. Man jedes Mal, wenn es um Posten geht, wir sehen es jetzt bei der Nahles, an deren Stuhl wird auch schon gesägt. Also das ist das typische Klientel. Ich möchte mich
grad, aber ich muss da mal auf eins hinweisen. Ich finde das toll. Ich würde das toll finden, wenn man Politiker für Lügen im Wahlkampf vor Gericht stellen kann. Also ja, ich finde das erst einmal wirklich super, was da passiert.
Ich hatte gestern im Studio, ich war gestern wieder in Leipzig oben und ich hatte den Dr. Markus Grall im Interview, fantastisches Interview, 1,5 Stunden fast. Ich freue mich schon, wenn es online ist, da kann ich alle nur heiß machen drauf. Und der hat in einem Vortrag, den er schon vorher mal gehalten hatte, mit dem Titel »Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen«, das war auch Titel von unserem Interview, hat er Politiker, Zitat, also ist nicht von mir, Zitat, als rückgratlose, minderbemittelte Emporkömmlinge bezeichnet. Da geht er im Detail drauf ein, also das kann ich nur jedem ins Herz legen. Ich habe noch selten so einen schlauen Menschen vor mir gehabt mit so einem klaren Geist in Richtung Finanztechnik und was insgesamt auf der Welt passiert. Und von dem so eine Aussage, das hat schon Sprengkraft, ja. Und wie hat Strauß ja mal gesagt, ja, man muss sich dieses Klientel auch nur mal anschauen im Parlament, wer da so rumsitzt, ja. Also die kommen nicht so gut weg.
Lieber nicht. Also ich meine, du, wer kann denn heute in die Politik kommen? Ich meine, du musst nicht irgendwo im Kreisverband anfangen und dann musst du dir so lange deine Ecken abschleifen, bis du als völlig einheitlicher Typ irgendwann mal in Berlin angekommen bist. Da sind ja keine Charakterköpfe mehr. Also es sind ja wirklich alles in der Parteimühle durchgemahlene Typen, die da oben ankommen. Es ist traurig. Ich arbeite auch gerade an einem Buch, das im Herbst kommt, wo ich mir die deutschen Politiker mal anschaue. Ich mache jetzt mir den Spaß, mal ein ironisches, sarkastisches Buch zu schreiben, wo ich also wirklich mal angucke, wo kommen die her, Lebensläufe, welche Qualifikationen haben die für ihre Posten? Und ich muss dir sagen, das ist ein Albtraum, das Buch zu recherchieren. Also da kannst du hinterher nicht schlafen. Wer da regiert, das ist ein Trauerspiel.
Also der Dr. Krall hat es halt in Bezug auf rückgratlos deswegen bezeichnet, weil keiner gegen die Fraktion abstimmen kann. All diejenigen, die irgendwann im Laufe ihrer Karriere einmal gegen den Fraktionswillen abstimmen, das war's dann. Also alle, die da oben ankommen, in irgendwelchen Generalsekretär- oder Parteivorsitzenden-Positionen, die sind so weit glatt gebürstet, wie du gesagt hast, dass da also alles auf Linie ist. Also da gibt es keine Abweichung vom Konsens, ja, von diesem wichtigen Konsens. Das ist ja mein Lieblingswort in der heutigen Zeit. Aber lass uns die Politiker, das ist, wir gucken auf die Wahl. Also ich habe jetzt die letzten Tage natürlich viel Nachrichten gelesen und Fernsehen, Zeitung, alles geguckt. Und es ist so ein bisschen das Gefühl der Erleichterung in den deutschen Medien, so, die AfD hat es Gott sei Dank nicht gerissen und wir können jetzt weitermachen und jetzt müssen wir schauen, bla bla bla, das übliche Geschwurbel nach einer Wahl. Also da ist alles vergessen, was vorher gesagt wurde. Was glaubst du denn, was jetzt in der nahen Zukunft hier passieren wird in der EU? Weiter wie bisher? Gibt es jetzt irgendwelche Reformen? Wie ist es mit dem EU-Kommissionspräsidenten? Da gibt es ja auch jetzt noch ein Gerangel im Hintergrund. Was glaubst du?
Auch das ist für mich alles irgendwie Scheinkampf. Also die Mehrheit ist im EU-Parlament so, wie sie war. Prozentual hat sich was verschoben, aber in der Sache nicht. Und wie gesagt, das Parlament, ich sage es nochmal wieder, siehe Sendung letzte Woche, es hat keine Rechte, es ist egal, wer da sitzt. Also das Parlament darf ja nichts. So, jetzt machen sie einen Showkampf um den Kommissionsvorsitzenden. Aber auch da ist es letztendlich egal, wer es wird. Also ob es die Verstager wird aus Dänemark oder der Weber jetzt. Das sind auch alles transatlantisch weichgebürstete Typen, die schon lange in Brüssel sitzen und völlig abgehoben sind. Und also wer in Brüssel sitzt, der ist so weit weg von der Welt. Siehe damals den Schulz, der sich da als kleiner Mann bezeichnet hat mit seinen 200 und Keks 1000 Euro Einkommen. Die wissen gar nicht mehr, was los ist. Brüssel, ich habe einen Freund hier in Petersburg, der ist beim Konsulat und der war auch mal in Brüssel stationiert vom Außenministerium aus und der sagt, da werden Geld, das sind Preise, da werden Gelder bezahlt, Gehälter bezahlt. Er sagt, was ein Hausmeister im EU-Parlament kriegt, das kriegt in Deutschland ein Abteilungsleiter nicht. Das sind verrückte Sachen, die da laufen und die Leute sind völlig abgehoben. Die leben da in ihrer Blase. Und ändern wird sich da nicht viel. Also wie gesagt, das Parlament hat keine Rechte. Der EU-Kommissionspräsident wird ein Weber oder eine Verstager wahrscheinlich. Beides transatlantisch glatt gebürstete Figuren. Und jetzt müssen wir mal sehen, die EU-Wahl hat jetzt, wie gesagt, den Tsipras wahrscheinlich aus dem Amt gepusht. Ich glaube nicht, dass er seine Wahl gewinnt, die er jetzt angesetzt hat. In Österreich müssen wir abwarten, was passiert. Auch da ist eine Wahl, die den Transatlantikern oder eine Regierung, die den Transatlantikern nicht gefallen hat, weggeschossen worden. Und der Strache, nicht der Strache, der Kurz wird ein Problem haben, denke ich. Denn jetzt hat er vorgezogene Neuwahlen und alle reden darüber, er ist jetzt Misstrauensvotum abgesetzt worden. Ist da gar nichts passiert. Wir haben Sommerloch und wer da jetzt 3 Monate in Österreich den Kanzlersessel warm halten soll, ist völlig egal. Die Frage ist, was passiert nach der Wahl? Und nach der Wahl werden wir in Österreich wieder ein dreigeteiltes Land haben aus SPÖ, ÖVP und FPÖ. Und das führt dazu, dass die ÖVP jetzt mit der FPÖ nicht kann nach dem Strache-Skandal. ÖVP und SPÖ können aber programmatisch nicht miteinander. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass wir dann in der ÖVP vielleicht Putschversuche sehen, um den Kurz loszuwerden, um dann wieder mit der SPÖ regieren zu können. Also da soll auch wahrscheinlich wieder eine Regierung ein bisschen auf Linie gebracht werden. Ja, und in Deutschland müssen wir abwarten, was die SPD macht. Ich meine, da schwankt es jetzt zwischen denen, die Hoffnung haben, sie verlassen die große Koalition und das wird alles wieder gut, wenn sie ein bisschen sozialer werden. Ich denke, sie haben ihre Stamm wieder so vergrault, dass sich nichts mehr ändern wird. Die SPD verschwindet. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, nee, also jetzt eine Wahl, das ist lebensgefährlich. Bloß auf jeden Fall die Koalition durchhalten. Mal abwarten, welche Seite bei der SPD gewinnt. Ich glaube, nächste Woche ist die Abstimmung in der Fraktion, wo sich die Nahles zur Wahl stellt. Noch gibt es Stand Donnerstagmorgen keinen Gegenkandidaten. Wenn dann einer mal kommt, müssen wir sehen. Aber ob die SPD den Mut hat, da wirklich was zu tun, weiß ich nicht. Und bringen wird es ihr kurzfristig auch nichts. Also ich sehe nicht, dass sich viel ändern wird, jetzt durch die Europawahl. Wir gehen ja gleich noch mal ein bisschen weiter auf die CDU ein, denke ich mal, mit Merkel und AKK.
Ja, ja.
Aber ich sehe jetzt erst einmal da keine großen Chancen für Änderungen.
Ja. Du hast gerade einen Punkt angesprochen, auf den ich kurz eingehen möchte, und zwar ging es um die Bezahlung in der EU. Ich hatte das ist schon wieder ein paar Tage her, das war vor 1-2 Jahren, als Martin Schulz auch gerade so auf dem Hype war und kurz vor seinem Absturz kam ein Programm im Fernsehen, irgendein Monitor oder irgendein Magazin, das ab und zu doch mal wieder so einen kleinen Lichtblick zulässt. Und da ging es darum, welche Gebühren und welche Gelder Martin Schulz in seiner Zeit in Brüssel eigentlich eingefahren hatte. Also das ist unglaublich, wie die da abgesagt haben. Und Schulz selber hat als EU-Kommissionspräsident, oder nee, Ratspräsident war
Parlamentspräsident.
Er hat eine Gebühr eingeführt oder eine Zulage eingeführt, die ihm selber genutzt hat. Also der hat also sein Gehalt selber noch erhöht und vor allem in dem Bericht war dann eins zu sehen, dass es da am Freitagmittag gibt es dann irgendwie so eine Anwesenheitsprämie und da wird aber gar nicht geguckt, ob man von Montag bis Freitag da war, sondern es reicht, wenn man am Freitag an diesen Schalter hingeht, seinen Abgeordnetenausweis zeigt und bekommt dann die gesamte Kohle für die Anwesenheitsprämie ausgezahlt. Und das sind
ja, das ist ein Tagegeld.
Tagegeld war das, ja. Und das sind auch ein paar hundert Euro am Tag. Und
300 wenn du
das
Keks,
dann jede Woche sind das, ja. Gehst du einfach dann an den Schalter
hin. Tagegeld.
Ja, das muss man sich mal vorstellen, ja. Das heißt, die zocken da einfach oder die ziehen einfach diese Kohle ab, und obwohl sie die ganze Woche gar nicht im Parlament waren. Und
Ja, also
die.
es geht, also bei dem Bericht ging es ja darum, dass sie Freitag, sie kriegen Tagegeld für Anwesenheit. Und die gehen dann alle Montagmorgen, Freitagmorgen mit ihrem Koffer ins Büro, klicken sich einmal in die Stempeluhr, ich war da, und dann gehen sie mit dem Koffer zum Bahnhof.
Ja.
Ich kenne den Bericht. Und das ist,
Ja.
aber wie gesagt, das ist EU. Und ich habe, wie gesagt, einen Freund, der da in Brüssel war, und der sagt, das ist also fast ein Hausmeister oder so ein Türsteher da im Parlament verdient, du wirst bescheuert.
Ja, also unglaublich.
Also.
Und auch die Zahl, die da genannt wurde, dass Martin Schulz, ich glaube, 2,4 Millionen abgesahnt hat da oben in seiner gesamten Zeit. Also der ist Millionär geworden in Brüssel und stellt sich dann als kleinen Bürger hin, der früher mal Probleme hatte und sich da hochgearbeitet hat und so weiter. Das sind Schmarotzer, das sind einfach nur Schmarotzer, ja, in diesen ganz großen Positionen. Ich kann es nicht anders sagen, weil wenn man sieht, welche Leistungen wir bekommen als kleine Bürger, wenn eine Putzfrau ihr Leben lang putzt, 45 Jahre lang irgendwie die Büros ausputzt und dann geht die mit 500, 600, 700 Rente heim, was sind das für Verhältnisse?
Ja, es ist wie gesagt, und das Schlimme ist ja noch, ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand gutes Geld verdient für gute Arbeit. Nur nochmal, ich habe es letzte Woche ausführlich erklärt, will es nicht wiederholen. Dieses Parlament hat keine Rechte. Es darf keine Initiativen einbringen, es darf nichts ablehnen. Es kann sich jetzt ein bisschen beim Kommissionspräsidenten auf die Hinterbeine stellen, aber am Ende wird er durchgewunken, wen sie sich da auch aussuchen. Da gibt es ein bisschen Showkampf, aber mehr passiert nicht. Und die tun da nichts. Die tun da nichts. Die können nichts entscheiden, können nichts machen. Und kriegen dieses Geld. Also das ist einfach das Verrückte. Wenn sie wenigstens was tun könnten und was tun würden, ich habe ja nichts dagegen, dass jemand gut verdient. Ich bin da nicht neidisch. Aber bitte für Leistung.
Aber ist schon erstaunlich, dass so viele Leute in dieser Illusion leben können und damit überhaupt kein Problem haben, ne? Ich meine, die werden natürlich weich gepudert da, ja. Das ist also, da kann man sich schon reinlegen in diese Hängematte. Und vor allem, es gibt ja auch diesen Satiriker, diesen Sonnenborn, oder wie heißt der, von die
Ich glaube
Partei.
ja.
Der hat ja interessanterweise auch, Entschuldigung, der hat sein Mandat verdreifacht. Also er hatte nur ein Mandat und jetzt sieht es aus, wie wenn er mit drei Mandaten mit seiner Partei da einzieht. Ich habe ihn vor kurzem gesehen, da hatte er einen Auftritt bei, nicht Stefan Raab, wie heißt er, Welke, heute Show, und hat dann eben seine typische Kabarettnummer gemacht. Der ist ja eigentlich ein schlauer Kopf und macht da einen auf Comedy. Was ich aber zwischen den Zeilen durchgelesen habe, ist, er bleibt gerne in Brüssel, weil er hat da nämlich eine sichere Bank. Wenn du als Comedian unterwegs bist in den Medien, ist es nicht so, dass du immer Geld kriegst, dass du immer Aufträge hast. Du hoffst, dass dich irgendeiner einlädt, dass du genügend Aufträge hast, wo du eine Halle voll machen kannst und dein Kabarett durchziehen kannst. Der hat sich da auch ganz schön in diese Hängematte reingelegt und hat jetzt noch drei Leute mitgezogen.
Ja,
Also
natürlich.
ich
Also,
sehe
ich meine,
das hat keinen
der
Sinn,
muss
was
ja
der da
nicht mal
macht.
da sein. Der kann ja einen Comedy-Auftritt machen, während Sitzung ist. Der ist ja keine Anwesenheitspflicht. Der kann also sein Geld für Brüssel kassieren und macht seine Auftritte.
Ja.
Ich habe irgendwo gesehen, so ein Wahlplakat von Die Partei, da stand da irgendwie drauf: Für Europa reicht's auch. So nach dem Motto: Ja, es ist eh scheißegal, was wir da machen. Und der hat recht. Er hat einfach recht.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch so, hahaha, ich hab's erkannt, das System, ich habe mich irgendwie schlau genug angestellt, dass ich da mit dabei sein kann. Hat bei mir keinen guten Eindruck hinterlassen, weißt du?
Du, wie gesagt, der macht sein Comedy weiter, der führt die EU vor, wie sinnlos das ist, was die da machen, dass es reformiert werden müsste, demokratisch werden müsste. Und dafür kriegt er jetzt Geld. Und wie gesagt, ich kenne da keinen Neid. Also wenn der das jetzt hingekriegt hat, schön. Und dann wollen wir mal sehen, wenn sich was ändern würde, ob der was tun würde dann.
Also wenn
Aber im
er was
Augenblick
ändern
wird das Geld
würde.
rausgeschmissen. Und warum sollen das nur völlig abgehalfterte Politiker kriegen? Ich habe gerade gelesen, in keinem Parlament ist jetzt der Altersdurchschnitt so hoch. Also nach Europa werden all die Ausgedienten geschickt, die keiner mehr braucht in den Ländern. Und ja gut, das gibt es.
So
Und
ein
da hat er sich jetzt
politisches
reingesetzt und sagt:
Endlager.
So, jetzt verarsche ich das System.
Hast du es
Wie gesagt,
gehört?
ich neide ihm das nicht, ich gönne ihm das.
Hast du gehört, was ich gesagt habe? Das politische Endlager.
Ja,
Ja.
absolut. Ist ja auch so. Also es ist ja nicht mal mein Zwischenlager.
Also, wenn Sonnenborn das Geld spenden würde oder irgendwie den größten Teil sagt, hey, so, Leute, ich brauche keine 10.000 im Monat, ich brauche nur 3.000 legitim und den Rest spende ich in die und die guten Projekte, dann würde ich sagen, mach das, zieh das Ding durch. Aber sich selber da auch fett abkassieren, finde ich nicht so cool. Das kommt bei mir nicht
Du,
gut
wie
rüber.
gesagt,
Also.
das ist, warum soll der sich schlechter stellen als die ganzen unfähigen Köpfe, die links und rechts neben ihm sitzen? Wie gesagt, ich bin ja, wie gesagt, meine Position ist klar. Ich denke, Brüssel ist viel zu hoch bezahlt, es ist zu teuer, es ist undemokratisch, es ist bürokratisch, da muss viel geändert werden. Aber solange es so ist, wie es ist, Und dass sich jetzt einer einen Witz draus macht, da mitzumachen und nebenbei sich damit seine Rente absichert, ja gut, ich meine, ich neide ihm das nicht, hat er eben geschickt hingekriegt. Also das System ist Mist und wenn er sich da jetzt reinsetzt, solange es geht, dann soll er es tun.
Okay, ich verstehe deine Meinung, aber ich mag ihn nicht mehr seitdem. Ich schaue ihn nicht mehr an.
Ich hab noch nie was von ihm gesehen, glaube ich. Also ich bin ja nur weg aus Deutschland, aber wie gesagt, ich habe da kein Problem mit. Also da sitzen so viele Spinner.
Wir hatten letzte Woche ja auch drüber gesprochen, inwieweit der YouTuber mit den blauen Haaren, der Rezo, diese Wahl irgendwie beeinflussen haben könnte, haben hätte können.
Tun,
Plusquamperfekt,
machen.
Imperfectus, keine Ahnung. Also was hätte denn der machen können? Oder inwieweit gab es denn wirklich einen Einfluss von Rezo? Diese Nummer wurde natürlich jetzt ziemlich hochgechased. Also da gab es eine riesige Unterstützung seitens der Massenmedien, dass das Video überhaupt so bekannt wurde. Stand gestern war 13 Millionen Klicks. Ich habe es heute jetzt gar nicht kontrolliert, wie viel Klicks der Rezo dieses Video jetzt schon hatte. Dann gab es noch das Video der 70 anderen Influencer, YouTuber, die sich solidarisch mit ihm gezeigt haben. Also man sieht schon, dass es da eine konzertierte Aktion gibt und vor allem, wenn man den Blick hinter die Kampagne steckt, also wer steckt hinter dem YouTube-Video von Rezo, da wird es natürlich dann interessant. Und du hast da wieder mal deine Spürnase hineingesteckt und was hast du denn da herausgefunden?
Ja, ich muss ganz kurz eben hier noch einen Klick machen, um das mal zu zeigen. Also zunächst einmal sein Einfluss. Gut, den kann man natürlich schwer belegen, aber er wird sicher da gewesen sein. Also ich glaube, so ziemlich jeder junge Mensch in Deutschland hat das Video gesehen. Es hat jetzt, warte, ich kann das gerade mal eben nachgucken. Warte mal. Es hat jetzt aktuell, während wir hier unsere Sendung machen, hat es, bum, 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 der hat 13 Millionen Aufrufe. Genaue Zahl sehe ich jetzt hier so nicht. So, und das hat sicherlich Einfluss gehabt. Das wird sicherlich manchen jungen Menschen, der gar nicht zur Wahl gehen wollte, dazu gebracht haben, jetzt mache ich doch ein Kreuz, also sozusagen Protestwähler für Grün. Es hat sicherlich viele Menschen beeinflusst, aber ich denke, es ist schwer messbar, wie viele. Was wir sehen können, ist, die Grünen sind mit Abstand die stärkste Partei in der Gruppe der, ich glaube, unter 30-Jährigen geworden. Ob sie das auch ohne Rezo geworden wären, weiß ich nicht. Aber jetzt sind sie es. So, also er hat Einfluss gehabt. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ja selber auch drauf reingefallen. Also ich habe eine ganze Woche lang behauptet, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Teil einer Kampagne ist. Das war natürlich dumm und naiv von mir, wie ich gleich zeigen werde. Er hat ja mit seinem Video recht. Also die Aussagen, die drin sind, sind ja sachlich korrekt. Zumindest jetzt mal bei meinen Themen, wo ich mitreden kann, wo es um Völkerrecht, um Geopolitik, Kriegsverbrechen und so weiter geht. Also irgendwo so ab Minute 30 kann ich da nicht viel an seinem Video aussetzen. Ich finde, er hat recht. Klimawandel ist nicht mein Thema, sondern sich andere mit beschäftigen. Aber bei Geopolitik, so. Das heißt, ich kann das jetzt gar nicht bemeckern, das Video inhaltlich bei meinen Themen. Was ich bemeckert habe, und zwar in meinen Artikeln von Anfang an, ist, dass er nur die SPD und die CDU beschimpft. Dabei haben die FDP und vor allem die Grünen all die Politik mitgetragen. Also die Grünen haben gerade, was Völkerrecht angeht, die Deutschen in den ersten Krieg seit 45 geschickt nach Jugoslawien, völkerrechtswidrig. Das ist jetzt für eine pazifistische Partei nicht unbedingt ein Ehrenzeichen. Und dass er die nicht erwähnt hat, fand ich schon sehr merkwürdig.
Ja, und das
Hab
nicht
das so ein
vergessen,
bisschen
Thomas.
seiner Naivität zugeschrieben. Aber wie wir gleich sehen werden, habe ich da falsch gelesen. Was
Thomas,
war's?
noch ein Punkt.
Ja.
Agenda 2010, wer hat die eingeführt? Schröder und Fischer
Und Grüne, klar,
auch,
ja,
ja,
natürlich.
also auch, das ist auch auf den Schultern der Grünen gewachsen, ja. Und das vergisst man jetzt bei diesem ganzen Klimahype vollkommen, dass die Grünen diese soziale Misere mit eingeleitet haben.
Ja, vor allem, du hast ja dieses Video gemacht mit dem, wie hieß der gute Mann noch, mit dem Blackout.
Der Herr Greilich, ja.
Ja, das kann ich nur sehr empfehlen, weil er geht zwar sehr auf den Blackout ein, aber was ich an dem Video so spannend finde, ist, dass er tatsächlich mal die technischen Details erklärt, die bei der Energiewende wichtig sind, zu beachten, um die Stromnetze stabil zu halten. Das sind alles Sachen, die ich nicht wusste. Man kann für den Klimawandel sein, so wie man will, oder für den Kampf gegen den Klimawandel. Aber jedes Konzept, das ich auflege, egal bei welchem Thema, muss realistisch sein.
Ja.
Und von daher, das Interview kann ich sehr empfehlen zu dem Thema. Wie gesagt, Klimawandel ist nicht mein Kernthema,
Ja.
bin ich nicht tief drin, aber das Video war sehr spannend.
Darf ich den Ball
So,
kurz aufnehmen, Thomas,
ja
weil
klar.
du es gerade erwähnt hast auch. Also das Video gibt es bei Steinzeit zu sehen mit dem TCA Greilich und der hat das Buch geschrieben Blackout, um das geht es auch in diesem Interview und er zeigt eben auf, inwieweit die erneuerbaren Energie eine unglaublich fragile Energielandschaft erzeugen, indem nämlich dieser sogenannte Zappelstrom das ganze Stromnetz vollkommen instabil macht und die Wahrscheinlichkeit, dass ein wirklicher Blackout stattfindet, also nicht nur ein Strom ab, es gibt gerade 2 Stunden keinen Strom oder so am Nachmittag und dann ist alles wieder gut, die steigt also jeden Tag. Mit jedem großen Windkraftrad, das ans Netz geht, ist also die Wahrscheinlichkeit für einen flächendeckenden Stromausfall für Tage und Wochen sogar richtig, richtig groß. Und ich hatte gerade eben gestern eine kleine Erfahrung gemacht. Wir hatten einen Rohrbruch im Studio und es gab für einen Tag kein Wasser. Ja, da stand der Keller unter Wasser, irgendein Ventil ist durchgebrochen und es gab einen Tag nur kein Wasser. Und genau das ist die Situation, die passieren wird, wenn es nämlich keinen Strom mehr gibt, dann funktionieren auch die Pumpen in den Wasserkraftwerken nicht mehr. Und dann, gut Nacht, dann hast du noch einmal einen Spülkasten in der Toilette und das war's dann. Und dann musst du dich irgendwie organisieren und so weiter. Also das ist nur ein kleiner Gedanke, den ich dabei hatte.
Ja.
Da, danke für diesen Hinweis über diese schizophrene Energiewende. Ich habe auch mit dem Dr. Krall gestern darüber nochmal gesprochen, inwieweit das Ganze ein vollkommen volksökonomischer Blindflug ist und vollkommen geistesgestört ist, ja. Und das wird in dieser ganzen Klimadebatte nämlich vollkommen vergessen. Ich bin auch ein Fan von Umwelt. Ich bin ein Fan davon, dass wir Umweltschutz als die erste Agenda voranschreiben. Aber Klimaschutz und Umweltschutz, was die jungen Leute oder die ganzen Aktivisten heutzutage nicht mehr trennen können, das ist die eigentliche Krux in der Sache. Da müssen die
Ja.
Leute anfangen zu kapieren. Moment mal, hier geht es um zwei verschiedene Paar Stiefel, ja.
Ja gut, also wie gesagt, wir können ja das Blackout-Video verlinken, das ist wirklich sehr empfehlenswert. Was ich vielleicht noch sagen will, ist, bei der Klimadebatte, die nicht mein Thema ist, ich denke, die wichtigen Themen sind eigentlich andere und die kommen kaum in den Medien, obwohl sie seit Jahrzehnten vorhersehbar waren. Das ist zum Beispiel die Sache mit dem Plastikmüll, mit dem Plastikstrudel in den Ozeanen, damit, dass wir jetzt Mikroplastik inzwischen in der Nahrung nachweisbar haben. Aber Plastikverbot hat in den letzten 20 Jahren keiner angerichtet, obwohl man diese Sachen auch vorhersehen konnte. Also das ist ein Thema, wie gesagt, ich will da nicht tief rein, ich kenne mich nicht gut genug aus, um mich dazu äußern. Nur was selbst ich mit meinem Halbwissen weiß, ist, dass das, was die Politik macht, mit Vernunft nicht viel zu tun hat bei dem Thema. Ich will zurück zur Rezo.
Ja, lass
Also,
uns
und da,
genau.
zwar habe ich das ganz, ganz einfach in einem Artikel aufgezeichnet, das werde ich jetzt alles mal ein bisschen vorführen. Und zwar, wenn ich auf den Kanal von Rezo gehe, ja, also hier ist so sein Kanal, da können wir gucken, das ist der Kanal, wo das Video gekommen ist, ne? Hier ist das Video und dann gehe ich auf die Kanalinfo und das ist also wirklich, ich habe das im Artikel auch geschrieben, ich habe wirklich vor dem Computer gesessen und Scheiße geschrien, dass ich das nicht selbst gemerkt habe. Also da hat mich ein Leser darauf hingewiesen, danke nochmal. So, jetzt kannst du bei Rezo im Kanal Info, siehst du etwas sehr Seltenes bei YouTube, du siehst Impressum, das hat kaum YouTube-Kanal.
Ja.
Und jetzt klicken wir da mal drauf. Und dann stellen wir fest, also man muss wirklich nicht recherchieren können, man muss nur klicken. Dann sind wir schon bei Tube One. Ja, also Tube One, und jetzt muss man da ein bisschen recherchieren. Ich habe das in dem Artikel, den ich auch gleich mal zeigen kann, gemacht. Danach guckst du nach, da musst du googeln, wer ist Tube One. Und bei Tube One findest du eben dann sehr schnell raus, dass das zu einem Konzern gehört. Ja, das ist falscher Artikel. Auch der falsche, wo ist der richtige? Himmel nochmal, habe ich den jetzt nicht rausgeholt. Ist egal. Auf jeden Fall ist es so, dass du dann rausfindest, dass die zu einem Konzern gehören und dieser Konzern heißt Ströer Group. Kennt kein Mensch, ist ganz unbekannt. Ströer Group ist der größte Vermarkter für Werbeflächen in Deutschland. Also so Plakatwände und so weiter und so fort. Das gehört alles zur Ströer Group und das ist keine kleine Firma. Die Ströer Group hat irgendwie 1,5 Milliarden Umsatz und 12.000 Mitarbeiter. Das ist also nicht irgendwer. Und jetzt habe ich den Artikel inzwischen gefunden, während ich hier so schön rede und zeige euch die Recherche, wie sie weitergeht. Das ist der Artikel. Und dann kann man eben sehen, na, ich hab wirklich mich geärgert, dass ich es nicht selbst gemerkt habe. So, also man geht auf Kanalinfo, habe alles verlinkt, dann kommst du eben zur Tube One, das habe ich euch gezeigt. Tube One sagt, wenn man guckt, was ist das für eine Firma? ist das größte Social Influencer Network der Ströer Group. So, das heißt, die sind spezialisiert darauf, Influencern zu helfen. Wenn du Influencer werden willst, kannst du dich an die wenden und die managen deine Karriere, damit werben sie. So, und die machen alles. Technisches Hosting, Management der Karriere, Vermarktung der Inhalte, alles drin. Das steht alles auf deren Seite. Und jetzt ist ja die Frage, okay, die gehören zur Ströer Group. So, das ist ein Medienkonzern. Und was sich herausstellt, dem Medienkonzern gehört T-Online. 2016 haben sie ihn übernommen und T-Online ist eines der nachrichtenstärksten Nachrichtenportale in Deutschland, der reichweitenstärksten Nachrichtenportale in Deutschland. So, wir haben also einen YouTuber, der macht ein Video, der hat Verbindung zu einer professionellen Firma, die das pushen kann und über den Konzern Verbindung zu T-Online. Jetzt wäre es ja sehr verdächtig, wenn T-Online dieses Video pushen würde. Und siehe da, sie haben es getan. Ich habe also einfach, das kann jeder auch nachvollziehen, darum ich sage jetzt wirklich, wie einfach ist Recherche. Geht auf T-Online und dann macht eine Suchanfrage und geht mal drauf und macht die Suchanfrage Rezo. Und dann findest du, seitdem das Video rausgekommen ist, den Artikel habe ich vor ein, zwei Tagen geschrieben, findest du 50 Artikel auf T-Online mit dem Thema Rezo. 13 Mal wurde sein Name in der Überschrift genannt und 15 Mal sein Foto als Titelbild gezeigt. Im Vergleich zum Spiegel gibt die gleiche Anfrage 30 Erwähnungen in Artikeln und sein Name kam ganze 3 Mal. Das heißt, als das Video draußen war, hat T-Online gewartet, bis das so eine Million hatte und dann haben sie gesagt, oh, da ist uns ein Video aufgefallen. Ja, und das so, und dann haben sie es gepusht. Dann haben sie berichtet, jeden Tag mehrmals und dieses Video nach vorne gepusht. Und T-Online sagt sogar in einem Artikel selber, dieses CDU-Video funktionierte also sehr gut, ne, weil er hat ja sowieso viele Follower, aber es funktionierte bis zu dem Moment, an dem große Medien wie T-Online es aufgriffen, nicht auffällig gut für diesen Kanal. Das heißt, es lief normal, so wie es bei Rezo seine Videos laufen. Und dann hat T-Online das Ding gehypt und die anderen Medien haben es aufgegriffen und dann ging es durch die Decke. Das sagt T-Online sogar selber. Die haben da gar keine Scham. Nur was sie in ihrem Artikel nicht sagen, ist, dass sie zum gleichen Konzern gehören. Aha. So. Und jetzt kann mir jemand sagen, das ist Zufall. Aber da habe ich ein Problem mit solchen Zufällen. Und noch eine Sache. Also ich habe ja, wir wissen ja beide, wie das ist zu recherchieren.
Ja,
ich habe mal mein Buch über die Ukraine geschrieben damals. Das hat 950 Quellen. Und da habe ich ein halbes Jahr dran gearbeitet. Und der Rezo hat 250 Quellen mal ebenso zusammengeführt.
Ja.
Jetzt wissen wir, wie schwer das ist, ein Video zu drehen. Die Technik muss stimmen. Du verplapperst dich. Dann wird neu aufgenommen. Dann hat der Mann, ich glaube, 50 Takes gemacht, 50 Mal geschnitten. Das muss zusammengeführt werden. Da brauchst du ein Skript für das Video. Das machst du nicht aus der hohlen Hand. Also das heißt, das ist eine Riesenarbeit. Das hat Monate gedauert. Das war kein spontanes Werk von dem YouTuber. Jeder, der mal recherchiert hat, ein Video gemacht hat, so ein Skript geschrieben hat oder einen Artikel oder ein Buch, der weiß, da steckt Arbeit drin. Ich habe zum Beispiel diesen Artikel, den wir jetzt gerade sehen, da sind 9 Quellen verlinkt, die ich überprüfen musste, suchen musste und so weiter. Das hat 3 Stunden Arbeit gekostet, den Artikel zu recherchieren, zu schreiben, zu verlinken. So, mit 9 Quellen. Rezo hat 250. Und das wird uns verkauft als der spontane Wutausbruch eines netten jungen YouTubers. Sorry, das war eine Kampagne und die war geplant und von langer Hand.
Also das war
kann ich dir anders erklären.
Das war eine redaktionelle Arbeit. Also ich gehe davon aus, dass da mindestens 2, 3 Redakteure für ein paar Wochen dran gesessen sind, sich die ganzen Links gesucht haben, die Links gelesen haben, sie auf ihre Tauglichkeit überprüft haben, dann in eine kongruente Reihe gestellt, so den roten Faden für das Video zu finden. Und du hast es auch schon gesagt, dieses Video sieht aus wie aus einem Take, aber man sieht ungefähr 200 Schnitte, diese Ran- und Hersprünge. Das wird alles ganz cool gemacht. Also produktionstechnisch ist das erste Sahne. Ich meine, wenn man ein paar hundert Videos als YouTuber gemacht hat, kann man das auch selber. Die Technik heutzutage ist nicht mehr so schlimm. Ich sitze jetzt hier auch am Schnittplatz und schneide das gleichzeitig, während wir hier sprechen. Das ist jetzt nicht so kompliziert heutzutage. Früher hast du einen ganzen Übertragungswagen gebraucht, einen Ü-Wagen und ein Studio. Also das geht. Aber der Inhalt, wie du es gerade auch gesagt hast, ist so komplex, gerade was die Relevanz betrifft, und das muss ja dann auch passen, das muss ja dann auch mehr oder weniger greifbar sein für viele Medien, die das dann aufgreifen. Das ist alles andere wie nur so ein spontanes Werk. Und da sieht man auch mal wieder, was für ja, welche Kräfte da dahinter stecken oder welche Agenda hinter diesem Video steckt. Zum einen die Werbung über den Kanal, ja, dass man den also auf dem eigenen Kanal T-Online weiterbringt und dann natürlich auch die ganze inhaltliche Arbeit, die da drin steckt. Ach ja, jetzt fällt mir
Ja,
gerade noch was ein,
da komm ich
Ströergruppe.
gleich noch drauf. Ich möchte ganz kurz, weil du bist der Experte, da kenne ich mich nicht aus, Videoschneiden. Du sagst, das machst du nebenbei. Also wenn wir hier nach den Videos immer telefonieren, dann bist du hinter 3 Stunden dabei, das Video zu bearbeiten. Also ganz so einfach ist es nicht. Und wir haben nicht einen, oder wir haben einen Schnitt im Video, nämlich den Schnitt, wo du nach deiner Anmoderation den Tagesjingle reinbaust. Ein einziger Schnitt. Der hat, ich habe 50 gesagt, du sagst 200, kann ja mir jemand zählen, wie viele Takes der gemacht hat für sein Video. Die musst du alle zusammenfügen. Dann hast du mir was erzählt, ich kenne mich nicht aus, von der Tonspur. Wahrscheinlich verrutscht die Tonspur bei sowas. Dann musst du die wieder reinsetzen. Hast du mir mal erzählt, dass es all diese Probleme gibt. Dann hat er die ganzen Einblendungen, seine Links. Der hat 250 Links eingeblendet und Grafiken. Das ist alles von Hand. Also das ist auch nicht so, dass das einfach ist. Es sei denn, du erklärst mir jetzt, ich liege falsch. Aber wenn ich dich immer reden höre nach unserem Video, so einfach ist es auch nicht.
Nee, es ist schon aufwendig. Also man muss das schon machen. Und ich habe es halt auch gelernt, ja, ich mache das jetzt seit einigen Jahren, nicht seit 20 Jahren, aber doch schon einige Zeit. Aber wenn da jemand richtig fit drin ist, dann geht es auch relativ schnell. Vor allem die jungen Leute, die sind ja sowieso computeraffin und die tun sich viel leichter wie wir digitalen Immigranten müssen da immer erstmal noch ein bisschen weiterdenken. Aber ich habe gerade noch einen Gedanken gehabt zu der Ströer-Gruppe, ja. Die Ströer-Gruppe, die ja Plakatwände in ganz Deutschland mehr oder weniger beklebt, die ist alles andere als demokratisch. Es gibt zum Beispiel einen Verlag, der nicht mehr bei der Ströer-Gruppe plakatieren darf, und das ist der Kopp-Verlag.
Ja,
Also,
gut, das ist,
Ströer-Gruppe
wie
sagt,
gesagt, die haben eine Agenda. Und
die.
jetzt kommen wir ja nochmal drauf zurück auf die Frage, welche Agenda mag dahinter stecken? Ich weiß es nicht. Spannend finde ich zum Beispiel, wenn ich mir das Video angucke von dem Riso, weshalb ich das auch zuerst so begeistert mich habe davon blenden lassen. Er spricht ab Minute 30 fast eine halbe Stunde über illegale Kriege, Völkerrechtsbrüche, Kriegsverbrechen und so weiter. Alles Themen, die man in den Medien sonst nicht findet. Und ich war einfach begeistert, dass das Thema den Leuten nahegebracht wird. Also seine zwei großen Themen waren irgendwie 20 Minuten Klimawandel, 25 Minuten internationale Politik und ein bisschen Bildung und Sozialstaat war auch noch drin. So, die Medien, und egal wen du nimmst, haben sich alle wieder nur auf diesen Klimawandelteil gestürzt und die zweite Hälfte mit dem Völkerrecht komplett weggelassen. Das fand ich also auch sehr schockierend. Ja, das heißt nicht schockierend, ärgerlich. Und ja, ich empfehle also jetzt jedem das Video ab Minute 30 immer. Ab Minute 30 ist es, oder ab Minute 26. Weil da zeigt ja noch 4 Minuten an Beispielen, wie inkompetent die Politiker sind. Also ab Minute 26 ist es
Das
4 Minuten
ist
lustig
großartig.
und danach
Das,
wird es 30 Minuten
das,
traurig, wo es ums Völkerrecht geht.
das, also gerade was du sagst in Sachen Inkompetenz, wo der die Merkel zeigt, also die CDU, die Drogenbeauftragte, ist die CSU oder CDU? Ich glaube, die ist CSU, gell? Das ist eine
Ich glaube, ja.
bayerische Frau. Und wie groß die Inkompetenz ist und auch diese Aussagen von der Bundespressekonferenz und von den Staatssekretären, wie sich die um Kopf und Kragen reden, wenn da irgendjemand fragt. Er zitiert auch oft Thilo Jung von Jung und Naiv und so weiter. Da mag man jetzt halten, was man will, aber der hat wirklich auch schon gute Arbeit gemacht bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ist jetzt nicht das Thema, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Was war gerade der Gedanke?
Weiß ich nicht, wir können ja schneiden, aber du willst ja nicht.
Nein, 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 hier wird nicht geschnitten. Außerdem ist das viel zu viel Arbeit, ja.
Schick's zu Rezo, der kann das.
ja. Nee, also es ist wirklich, es ist sehr erstaunlich zu erkennen, ja, jetzt habe ich es wieder, dass also dieses, warum ich das Video so toll fand, ist eben, okay, Klimawandel, das ist jetzt eine andere Sache, aber er hat wirklich ja die Drohnenangriffe, die illegalen Drohnenangriffe in einer Art und Weise erklärt, wie ich es noch nie vorher gehört habe, so mit der Oma. Stell dir mal vor, deine Oma geht raus zum Karotten einsammeln und plötzlich macht es Bumm und deine Oma ist weg. Verstehst du? Die ist einfach weg. Puff. Die ist einfach nur noch ein Spray roter Farbe und so. Also der hat es in dieser Jugendsprache wirklich so plastisch gemacht, dass die jungen Leute auch mal wissen, hey, hier geht es hier nicht um ein geiles Ego-Shooter-Spiel, wo einer mit der Drohne irgendwo was abballert, böse Terroristen, sondern die haben eine Rate von 1 zu 40. Also sprich, für
Ja.
einen getöteten Taliban oder wer auch sonst als Terrorist gilt bei denen, sterben 40 Zivilisten. Und das hat er so plastisch und
Eindrücklich, eindrücklich.
eindrücklich beschrieben, dass ich echt gedacht habe, so jetzt müssen die Leute aber wirklich langsam nach Rammstein rennen und die Base abschotten, 1 Million Demonstranten vor der Tür. Und wieder mal Medienmanipulation par excellence. Es wird sich nur das rausgenommen, was man sowieso auf der Agenda hat und das andere wird einfach so, huch, war da was? Ist da irgendwas passiert? Nö, das haben wir gar nicht mitgekriegt, dass der über was anderes gesprochen hat, ja.
Ich hab dazu, ich suche das ganz schnell mal raus. Ich habe dazu einen Artikel auch geschrieben, wo ich das mal analysiert habe. Ich hoffe, ich finde den jetzt auf die Schnelle. Den hatte ich nicht auf dem Zettel für heute. Wo ich gezeigt habe, wie der Spiegel es hinbekommen hat, über diese Dinge nicht zu, also diese Dinge ja im Grunde unter den Tisch fallen zu lassen. Und das war einfach wirklich faszinierend. Jetzt ist die Frage, wo dieser blöde Artikel ist. Hier, ich bin gut, ich habe ihn gefunden. Und zwar werde ich kurz mal aufzeigen, weil das ist einfach nur faszinierend. Also ich habe hier das genommen und da habe ich dabei der Punkt, dass die CDU zuerst ein Video machen wollte, um ihm zu widersprechen. Da hatten sie ja ihren YouTube-Star, den Amthor, der wollte sie dann doch nicht mehr. Die Politik hat sich also geweigert, darauf zu antworten und versuchte es der Spiegel. Und das war also wirklich blamabel. Ich bin dann, wie gesagt, auf das Thema eingegangen, wo ich mich auskenne. Also Kriegsverbrechen, Geopolitik etc., Völkerrecht und so weiter. Das war immerhin eine halbe Stunde Thema. Also das war reso wichtig. Oder wer immer das Video gemacht hat. Ich denke, der hat da schon viel mit zu tun gehabt. Und der hat da, wie gesagt, Rammstein kritisiert, immer wieder das Wort völkerrechtswidrig genommen, Drohnenmorde, alles völkerrechtswidrig. Und da hat sich der Spiegel so rumgedruckst bei dem Thema. Ne? Also das, statt völkerrechtswidrig ist es beim Spiegel umstrittene Einsätze.
Ja, was ist denn da
Ja, da
umstritten?
ist nichts umstritten. Das ist völkerrechtswidrig. Punkt. Du kannst nicht in ein fremdes Land fliegen, mit einer Drohne von oben eine Hellfire-Rakete schießen. Wie würde der Spiegel reagieren, wenn die Chinesen morgen mit einer Hellfire-Rakete in Berlin in die Fußgängerzone reinhalten, weil sie da Dissidenten vermuten? Ja, das ist völkerrechtswidriger Mord. Punkt. Ende. So, beim Spiegel nicht. Ist umstritten. Und so geht das weiter. Also der Spiegel druckst furchtbar rum. Ich finde diesen Artikel, klar, er ist von mir, ich muss ihn gut finden. Nein, ich finde ihn lesenswert einfach, weil man hier so schön sehen kann, wie der Spiegel sich wirklich um diese Dinge rumdrückt, sie beim Namen zu nennen. Und dann kommt der Spiegel am Ende dahin, dass er sagt, ja, ne, also es geht dann um den Einsatz der Bundeswehr zum Beispiel auch in Syrien, der ja völkerrechtswidrig ist, ist er auch. Und da sagt der Spiegel, naja gut, also ja, ein Mandat von der UNO gibt es natürlich bis heute nicht, aber nicht, der Bundestag hat es ja beschlossen. Also wieder das Wort Völkerrecht völlig außen vor gelassen. Und da ist mir also hier wirklich der Kragen geplatzt. Also, so, und zumal es, wie gesagt, das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes gibt, in dem drin steht, das ist völkerrechtswidrig. Laut diesem Gutachten, und das ist belegt, ich habe das auch verlinkt, müsste jeder Abgeordnete, der für den Syrien-Einsatz gestimmt hat, gemäß Paragraph 13 VStGB lebenslang ins Gefängnis, das ist deutsches Gesetz, könnt ihr hier nachlesen. Also der Link ist im Artikel, lest es nach. So, und dann kommt der Spiegel am Schluss dazu, mit keinem Satz erwähnt Rezo hingegen die Gräueltaten des Islamischen Staates an der Zivilbevölkerung, gegen den sich dieser Einsatz richtet. Ja, sorry. Der IS in Syrien ist seit Monaten besiegt. Offiziell, die Amerikaner haben es zugegeben, der Spiegel hat es zugegeben, der IS ist weg. Wenn es den IS nicht mehr gibt, gegen den sich dieser Einsatz der Bundeswehr richtet, warum zum Teufel, lieber Spiegel, schreibst du das nicht? Sondern berufst dich immer noch darauf. Also, das ist so peinlich, was die machen, und es ärgert mich auch furchtbar. Aber gut, das nur noch eben als kleine Exkursion.
Ich weiß, was du meinst. Ja. Also es ist immer wieder diese Doppelzüngigkeit und eigentlich ist es jede Woche das gleiche Thema. Wir haben zwar andere Schwerpunkte, aber es ist immer das gleiche Thema. Medienmanipulation, postfaktisches Zeitalter. Ich habe mir gestern auf dem Herweg zurück vom Studio mal wieder den Professor Norbert Bolz angehört, der in Weißrode damals gesprochen hatte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einen Vortrag zum zweiten oder dritten Mal höre, dann höre ich plötzlich etwas raus, was ich beim ersten Mal noch gar nicht so richtig mitgekriegt habe, weil man, wenn man was hört, dann denkt man drüber nach und verpasst vielleicht die nächste Minute oder ist auch nicht immer auf der Autobahn voll dabei. Und gestern habe ich genau das wieder rausgehört, dass so dieses Oberlehrerhafte in den Medien da zelebriert wird, dass die so eine Art Volkslehrer geworden sind. Das habt ihr zu glauben und das vor allem nicht. Und wie man dann eben nicht durch Lügen manipuliert, sondern durch falsche Informationen. Also ich kann jedem diesen Vortrag von Professor Norbert Bolz von der Wissensmanufaktur nur noch mal empfehlen. Das ist so klar in seinen Worten, und das ist immer das gleiche Thema, über das wir hier auch sprechen, ja? Manipulation durch Verdrehungen, durch falsche Interpretationen, durch Weglassungen vor allem, ja, das ist noch viel größer. Lückenpresse ist noch viel größer wie Lügenpresse. Ich möchte auf das Buch von Professor Ulrich Teusch auch mal hinweisen. Gibt es genügend Leute, die das mittlerweile aufgegriffen haben? Und obwohl wir das jede Woche behandeln hier, obwohl das eigentlich so offensichtlich ist, frage ich mich, warum immer noch so wenig Leute das mitkriegen. Also diese Art der Manipulation und Propaganda ist wirklich so genial, dass ich schon fast einen Hut ziehen muss. Wie die das hinkriegen jedes Mal, ja?
Ja, ich meine, das Thema hatten wir schon in mehreren Sendungen besprochen. Der normale Mensch hat 8 Stunden Arbeit, hat eine Frau, hat Kinder, muss einkaufen gehen und so weiter und dann abends trinkt er ein Bier vor der Tagesschau und geht ins Bett.
Yes.
Ist so,
Ja,
ist leider
ja,
so.
ja.
So, kannst du nicht ändern. Also, was heißt, es ändert sich ja schon was. Also, wenn man die Umfragen der letzten Jahre sieht, das Vertrauen in die Medien lässt nach, die alternativen Medien wachsen. Ich bin noch immer noch völlig überrascht von dem, was mir in meinem Leben jetzt passiert ist in den letzten Jahren. Ich war jahrelang Konsument der alternativen Medien. Ich habe deine Sendung gesehen. Und dann habe ich vor einem Jahr einfach wirklich aus einem Wutanfall aus meine Seite gemacht. Und ja, ich meine, inzwischen habe ich, das habe ich jetzt gestern gesehen, letzte Woche hatte ich irgendwie 200.000 Klicks auf der Seite. Das ist jetzt nicht so wenig. Das ist also schon so, dass ich jetzt sehe, da ist eine Nachfrage. Die Menschen wollen informiert werden und meine Seite macht ja auch nichts anderes. Ich bringe Meldungen, die die deutschen Medien nicht bringen, die ich in ausländischen Medien finde. Und ich weise darauf hin, wie in dem Artikel, den ich gerade gezeigt habe, wenn die deutschen Medien offiziell wirklich, wirklich nachweisbar, objektiv Dinge verdrehen, weglassen, falsch berichten und manchmal auch offensiv lügen. Und die Leute sind daran interessiert, sonst würde unsere Sendung nicht 60.000 Klicks gehabt haben letzte Woche, sonst hätte meine Seite nicht so viele Aufrufe. Und all die anderen alternativen Medien auch, ne? Drittes Jahrtausend, Heise, Telepolis und Rubicon, wie sie alle heißen. Und auch euer Kanal NUOVISO. Die funktionieren deshalb, weil immer mehr Leute das nicht mehr glauben, was die Medien machen.
Also ich spüre schon,
Also
dass es ein Bedürfnis nach
ist ein
Wahrhaft,
Voran.
ja, also es gibt ein Bedürfnis nach Wahrhaftigkeit, habe ich das Gefühl, ja.
Ja,
Und immer
absolut.
mehr Leute
Absolut.
wachen auf, aber es ist halt noch nicht so in den Köpfen der Menschen angekommen. Dieses Vertrauen in die etablierten Medien ist immer noch sehr, sehr stark. Ja, aber lass uns das jetzt gar nicht aufmachen. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Wir haben noch ein paar Punkte auf unserer Liste. Ich glaube, dieses EU-Thema und Rezzo, das können wir jetzt getrost mal abhaken. Und ich glaube, wir werden das noch ein bisschen weiter beobachten, so aus der Ferne, wenn sich da jetzt noch irgendwas ergibt, wenn wir natürlich sprechen drüber. Aber festzuhalten bleibt, es war nicht einfach nur so ein spontaner Gag von einem vermeintlich jugendlichen, jungen Erwachsenen, sondern das war eine wirklich geplante Aktion, die auch zur richtigen Zeit gepusht worden ist von den richtigen Leuten im Hintergrund, um eben eine gewisse Agenda voranzubringen. Vor allem, wenn wir uns die Wahlverteilung anschauen oder die Wahlergebnisse anschauen. In fast allen Großstädten in Deutschland haben die Grünen gewonnen. Draußen rum gibt es ein großes schwarzes Meer und im Osten ist noch etwas Blaues dabei. Also in den Großstädten scheint das irgendwie besser zu zünden. Der Frank hat gestern gesagt, da ist der Handyempfang besser. Da können die Jugendlichen besser surfen. Deswegen haben die Großstädte da alles gemacht. Aber es ist eine spannende Entwicklung und wir werden das natürlich weiter beobachten.
Ja, was habe ich neulich gelesen? Der Erfolg der Grünen bedeutet, dass die Städter den Bauern sagen, wie sie leben müssen.
Ja.
Ja, irgendwie komisch.
Das, ja, das
Wer am
ist ein
weitesten weg
gutes
von der
Bild.
Natur ist, der weiß, wie es geht. Egal, nächstes Thema, komm.
Aber wir haben ein Thema, das uns ja eigentlich auch den Titel für diese Sendung gibt, nämlich Politik nach Drehbuch. Ja, also wir gucken natürlich nochmal in die Ukraine. Das ist ja auch wirklich ultra lustig, was da gerade passiert. Also wir haben vor der Wahl zum neuen Präsidenten haben natürlich wir auch jede Woche darüber berichtet, da du das alles lesen kannst und uns auch mitgeben kannst, was da drüben passiert. Und ich habe am Anfang noch gesagt, ah, ich bin ja irgendwie echt froh, dass der jetzt da ist und jetzt haben wir vielleicht die Chance, dass da einer kommt mit einem frischen Geist. Und ich muss sagen, nach einer Woche bin ich jetzt eigentlich schon bitterbös enttäuscht und auch wirklich desillusioniert, weil was da passiert in dieser Woche, das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Was macht Zelensky? Er macht eigentlich weiter seine Show, Nichts anderes macht er gerade, nur dass er jetzt wirklich im Präsidentensessel sitzt. Und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was das gerade bedeutet. Du wirst es gleich im Detail erklären, aber er hat eigentlich seine gesamte Produktionsfirma in seinen Stab geholt und die machen jetzt die Sendung weiter aus dem Präsidentenpalast. Das ist so
Genau
bizarr.
so ist es. Genau so ist es.
Das
Also
ist
es
so
ist wirklich.
bizarr.
Und wie gesagt, also es ist jetzt eine Mischung. Sein Präsidentenpalast ist jetzt zur Hälfte seine Produktionsfirma, zur anderen Hälfte die Berater von dem Oligarchen Kolomoyski, wo ja immer das Reden war, der steht hinter ihm. So. Und das hat das russische Fernsehen sehr schön rausgebracht am Sonntag. Und das habe ich dann übersetzt, den Beitrag wieder mal. Er hat also in seiner Sendung im Grunde schon Dinge angesprochen, oder jetzt genannt in der Fernsehserie, die er jetzt in Reden als Programm verkündet. Das ist also wirklich witzig, dass er das russische Fernsehen nebeneinander gestellt, was der da jetzt so erzählt. Nämlich, der war so auf so einem IT-Forum in Kiew, wo er dann mal wirklich im Grunde ja, erzählt hat, das Land muss irgendwie mit dem Smartphone regiert werden. Und seine ganze Rede, also nur so, wir brauchen weniger bla bla bla. Und also das kann man auch in der russischen Serie sehen, weil bla 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 ist auch auf Russisch bla bla bla. Es ist also wirklich reine Show, was der da macht. Dann wollte ich mal eben, was wollte ich jetzt gezeigt haben dabei? Also er vereinfacht alles sehr und jetzt kommen wir gleich zu den Einsätzen. Also jetzt hat er zum Beispiel sich selber schon mal als Oberbefehlshaber eingesetzt, das ist normal als Präsident. Und jetzt kommen wir zu den Ernennungen. Also, ne, es war alles hier so ein bisschen Show. Der ist sogar in der Woche bei einem Auftritt von seinem Comedy Club, also die sind da irgendwo, hat einen Auftritt, da ist der auch der hingefahren und ist auf der Bühne auch nochmal aufgetreten. Also, ne, nochmal einen Auftritt in seiner alten Show gemacht, auf der Bühne vor Publikum. Der macht Show weiter. So, und dann hat er ernannt, Leute, Andrei Bogdan. Das ist ein Anwalt und zwar der Berater und Anwalt von dem Oligarchen Kolomoyski. Der ist jetzt Verwaltungschef. Der ist der Chef von der Präsidialverwaltung. Und dann hatte Zelensky, wie gesagt, ganz viele Leute von seiner Show Quartal 95 eingestellt. Erster Stellvertreter ist jetzt Trofimow. Das war der Produzent der Show. Der Leiter der Verwaltung ist Kostyuk, das war der Drehbuchautor. Und so geht das weiter. Es ist also wirklich, ja, das ist Realsatire pur. Wenn es nicht so traurig wäre, es wäre lustig. Man kann wirklich sagen, die Ukraine tut mir schon lange leid. Ich kenne ja nur Menschen von da, ich war auch in dem Land, ich habe es gesehen, tolle Leute eigentlich, aber was denen passiert, das wünscht der größten Feind nicht. Und dann kommt noch hinzu, der Kolomoyski, der nun wirklich inzwischen ziemlich offen die graue Eminenz hinter Selenskyj ist, weil er seine Leute in der Regierung platziert, der hat jetzt mal eben vorgeschlagen, weil es gibt neue Gespräche mit dem IWF, die Ukraine ist ja pleite, hat der Kolomoyski mal vorgeschlagen, warum wollen wir nicht einfach den Staatsbankrott anmelden? So, ja, also das ist ein ganz heißes Thema.
Was heißt denn Staatsbankrott? Kannst du das mal
Das ist
kurz
genau das, was ich
erklären? Also
erzählen will, weil
alles
ich
auf
habe einen
Null und
Staatsbankrott mal miterlebt.
ja.
Und zwar 1998 in Russland. Und Staatsbankrott ist etwas, das wünschst du keinem, das kann man sich nicht vorstellen, weil man es nicht erlebt hat. 1998 war Russland pleite. Und das führte dazu, dass der Rubel in den Keller ging. Es gab eine Woche keine Rubelkurse. Keiner wusste, was der Rubel wert ist. Das bedeutet, dass also alle importierten Waren verschwanden aus den Geschäften, weil keiner wusste, zu welchem Preis kann ich eine Rolle Toilettenpapier verkaufen, damit ich sie auch wieder nachkaufen kann.
Warst du damals
Solange
schon
du
in
kein
Russland? Hast
ja,
du da schon
du,
gelebt?
Da, in 98 bin ich umgezogen und 2 Monate nach meinem Umzug kam die Staatspleite.
Wow.
Und das war heftig. Ich bin damals eine Woche, also einen ganzen Tag, einen Sonntag durch die Stadt gefahren, durch alle Supermärkte, weil ich eine Rolle Klopapier kaufen wollte.
Okay.
Gab es nicht, weil die Supermärkte wussten nicht, welchen Preis mache ich dran, damit ich für das Geld, was ich bekomme, morgen auch nachkaufen kann. Also das ist eine Erfahrung, die gönne ich keinem. Und das hat der Kolomoyski jetzt vorgeschlagen, um sich von der Macht des IWF zu befreien. Erklären wir einfach Staatsbankrott, alle Schulden werden gestrichen. Das machen die Amerikaner und die Europäer sicher nicht mit, weil dann die sind Garanten der Schulden vom IWF, da müssen die nämlich bezahlen. Damit wird er nicht durchkommen. Aber allein die Idee ist also so Hammer, weil das muss man wirklich erlebt haben. Also das ist eine Sache für die Russen, wenn du 98 sagst, die wissen alle, was gemeint ist. Das war so einschneidend. Und ich habe es eben miterlebt und mir ging es gut. Ich hatte einen Dollargehalt. Also mir war es jetzt relativ egal, ich hatte Geld. Aber Es war grausam, was da in der Zeit abgegangen ist. Am Ende ist es dazu, hat das dazu geführt, dass die Preise sich fünffach erhöht haben, als der Rubel wieder eingependelt war. Da war am nächsten Tag alles fünfmal so teuer wie vorher. Und die Gehälter natürlich fünfmal kleiner als vorher. Das ist eine Sache, das macht keinen Spaß. Also, das muss man nicht haben.
Wie hat denn jetzt Zelensky in Bezug auf Russland seine ersten Tage verbracht? Gibt es da Zeichen der Verständigung oder fährt er eher den harten Kurs? Was hast du lesen können?
Ja, es ist sehr unverständlich. Er hat in seinem Wahlkampf ja immer darauf hingewiesen, also wer immer sagte, ich würde verhandeln, bis mir Blut aus den Ohren kommt. Hauptsache, der Krieg ist vorbei. Inzwischen ist von Verhandlungen nicht mehr die Rede. Also er wurde von Reportern gefragt, ob es jetzt direkte Gespräche mit Russland gäbe, sagt er nein. Und er hat also auch sonst noch keine Geste in Richtung Russland gemacht. Also zur Vereidigung war nicht mal ein kleiner Attaché von der russischen Botschaft eingeladen zur Amtseinführung. Mit Russland keine Kontakte und sehr ja, antirussische Rhetorik. Der Bogdan, den ich eben gezeigt habe, der Chef der Präsidialverwaltung, also ein sehr wichtiger Mann, der vertritt eine Politik Zuckerbrot und Peitsche. Das heißt, im Augenblick fordert Zelensky und seine Mitarbeiter fordern härtere Russland-Sanktionen nach dem Motto, wir kriegen Russland nur mit Druck dazu, dass es Zugeständnisse macht. Wir hatten jetzt gerade ein technisches Problem. Das ist der zweite Schnitt in der Sendung, weil ich kurz mein Signal verloren hatte. Ich setze nochmal mit der Antwort an zu der Frage, was da mit Russland war. Also zu Russland muss man sagen, dass es von Seiten von Zelensky und seinen Mitarbeitern keine guten Zeichen gibt. Der Bogdan, der Anwalt von Kolomoyskyj, der Chef der Präsidialverwaltung geworden ist, der redet von einer Politik gegenüber Russland von Zuckerbrot und Peitsche. Er, Zelensky selber und viele Mitarbeiter fordern härtere Russland-Sanktionen, weil sie der Meinung sind, damit Russland zu Zugeständnissen bringen zu können. Denen hat noch keiner erzählt, dass das die letzten 5 Jahre versucht wurde und nicht funktioniert hat. Also es macht jetzt für eine Verständigung in der nächsten Zeit nicht optimistisch. Und wie das russische Fernsehen etwas spitzzüngig kommentiert hat, er hat sich jetzt normal zum Oberbefehlshaber der Armee ausrufen lassen. Das ist Standard. Und wenn er Frieden wollte, hätte er ja sofort Feuerpause anordnen können. Das hat er komischerweise auch nicht gemacht. Also bisher für die Verständigung mit Russland nicht viele positive Signale. Und im Übrigen ist ihm, wie gesagt, in Kiew weiter in Schlangengrube. Das Parlament versucht ihn zu behindern. Es gibt jetzt eine Klage vom Verfassungsgericht gegen seine angekündigte Parlamentsauflösung. Gegen Poroschenko gibt es inzwischen das vierte Strafverfahren, das eingereicht wurde. Also das heißt, die Schlangengrube Kiew geht weiter und der Selenskyj macht bisher mit seinen Nominierungen keinen allzu guten Eindruck. Also ich glaube, er hat sogar irgendwie einen von der Comedy-Truppe zum stellvertretenden Chef des Geheimdienstes gemacht. Also
Also
Qualifikation hoch 8.
es
Wie
wird immer
gesagt, das ist
bizarrer. Ja.
Könnt ihr alles in dem Artikel nachlesen, den ich eben gezeigt habe.
Ja.
Da sind die alle aufgeführt, die Anwendungen. Es ist etwas haarsträubend.
Lass uns noch ein anderes Thema anschneiden, das wir in dieser Woche vor uns haben. Es geht darum, dass jetzt ganz plötzlich die Bilderberger tagen. Die ominöse Sekte, würde ich schon fast sagen, Gruppierung von reichen, mächtigen, wichtigen Leuten, die sich einmal im Jahr treffen, abgeschirmt in einem Edel-Luxus-Resort auf der ganzen Welt verteilt. Dieses Mal ist es in Montreux am Genfer See in der schönen Schweiz. Und in den letzten Jahren war es ja so, dass da eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit stattgefunden hat, dass man also lange vorher angekündigt hat, wann es stattfinden wird. Es war in Dresden, es war in Kanada, es war in vielen verschiedenen Städten. Und das hatte aber dann die Folge, dass sehr viele Aktivisten da aufgetaucht sind und mehr oder weniger mit Trillerpfeifen und Kameras Namenstafeln und so weiter den vorbeifahrenden Teilnehmern ein bisschen den Tag versaut haben, weil Herr König möchte sich schon als Kriegsverbrecher bezeichnen lassen und so weiter. Also jetzt ist man in die Rolle rückwärts gegangen und hat gesagt, okay, wir machen jetzt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Das wurde jetzt gerade vor 2 Tagen bekannt. Ich habe es erst gestern oder vorgestern erfahren, dass es überhaupt ist. Und während wir hier sprechen, sind die alle auf dem Weg dahin. Heute ist Donnerstag, es ist von Donnerstag bis Samstag, Sonntag ist dieses Treffen. Und das Bilderberger Treffen wäre alleine schon 2 Sendungen wert. Also ich möchte es nur mal ein bisschen anreißen, um was es da geht. Du hast gesagt, du bist da nicht der große Experte in Bezug auf die Bilderberger. Aber eins ist klar, ein demokratisches Treffen sieht anders aus, oder? Wie siehst du das?
Ja, also mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja gestern lange diskutiert, ob wir das Thema nehmen, weil mir ja immer wichtig ist, dass wir nicht zu viel spekulieren und uns mehr an Fakten halten. Und da habe ich dir gesagt, ich habe mich mit den Bilderberger noch nicht so intensiv beschäftigt, dass ich viel erzählen könnte. Aber um dich zu ärgern, habe ich dann ein bisschen recherchiert und habe gefunden. Also wir haben ja gestern ein paar Links angeguckt. Ne? NTV hat berichtet ein bisschen was, Epoch Times hat berichtet, Schweizer Medien haben berichtet. Und die haben ja hier und da auch ein bisschen was erzählt über Teilnehmer. Und ich habe mal gesagt, gut, mich interessiert die Quelle. NTV ist ja keine. Das heißt, die Frage ist, wo haben Sie es her? Ich kann euch etwas sagen. Wir haben Quellen gefunden. Also ich gestern Abend in einer Nachtschicht habe Quellen gefunden. Und zwar, es gibt tatsächlich eine offizielle Seite. Und da haben wir zunächst einmal die Agenda, das Programm. Also wir haben tatsächlich ein veröffentlichtes Programm der Bilderberger, was ich gar nicht wusste. Veröffentlichen Sie. Könnte man jetzt darauf eingehen, was Sie unter diesen Überschriften besprechen? Das ist natürlich so gehalten, dass du nicht weißt, was Sie besprechen. Können wir darüber spekulieren, will ich auch gleich ein bisschen tun. Wir haben auch eine Teilnehmerliste. Tatsächlich doch. Die ist also recht umfangreich, sind ganz viele interessante Leute drauf. Und jetzt zeige ich mal meinen Stichwortzettel, mit dem ich hier nebenbei arbeite. Und da sind auch schon die Links, die wir nachher alle verlinken werden. Ich habe mal hier rauskopiert die deutschen Teilnehmer, wer aus Deutschland dabei ist. Achleitner ist Boardmember, Deutsche Bank. Boos ist,
Thomas, wovon sprichst du jetzt gerade? Ich sehe noch die Seite von der Bilderberger, die offizielle
okay, sorry.
Bilderberger-Seite sehe ich jetzt nur.
Das ist also mein Stichwortzettel. Und hier habe ich rauskopiert eben die Teilnehmer aus Deutschland mal. So, der Boos gehört zu einer, hat eine Firma gegründet, die sehr stark im Bereich künstliche Intelligenz ist. Und wir haben gesehen, auf der Agenda ist das Thema künstliche Intelligenz dabei. Wir haben natürlich den Stammgast vom Axel Springer Verlag, Matthias Döpfner dabei. Joost, Sonja habe ich jetzt noch nicht geguckt, woher die kommt. Ich vermute auch künstliche Intelligenz, aber kann ja jeder gucken, was das für eine Firma ist. Dexlecem oder wie die heißt. Kramp-Karrenbauer ist da, sehr spannend. Dann ist Ursula von der Leyen da, unsere Flinten-Uschi ist ja auch Stammgast. Eine Linda Teuteberg von der FDP.
Ja,
Das ist die Generalsekretärin
Generalsekretärin,
von der FDP.
ja.
Sehr spannend. Lindner nicht, seine Generalsekretärin ist da. Dann der Zetsche, im Moment arbeitslos, aber ehemals Daimler-Chef. Und natürlich Kushner, Kissinger. Also Kushner ist Donald Trumps Schwiegersohn, Kissinger. Die üblichen Verdächtigen sind dabei. So, das ist ganz spannend. Und wenn man sich jetzt, wie gesagt, das anguckt, was das Programm ist von diesen Bilderbergern. Wo sind sie denn jetzt hier, unsere Freunde, nochmal? Wenn man sich das Programm also nochmal anguckt, was die da jetzt für sich vorgenommen haben für die Veranstaltung, ja, dann haben wir eben, wie gesagt, das Thema drin. Wo war das hier mit IT?
Ich
Kann mir jemand
finde
mal helfen?
neun
Hier,
finde ich sehr
die
interessant.
Ethics of. Also die Ethik der künstlichen Intelligenz. Also ich kann jetzt mal ins Blaue raten, was Sie wohl besprechen. Ist Stable Strategic Order. Ja, das ist die klassische New World Order, also sprich Machterhalt. Ja, wie geht es weiter mit unserem Machterhalt? What next for Europe? Das ist ein spannendes Thema. Ich habe hier in diesem Artikel mal aufgeführt, was Soros möchte. Das habe ich also verlinkt, weil Soros gibt ja auch Interviews, der ist ja sehr offen, nur die deutschen Medien berichten darüber nicht. Und der möchte also ganz kleine Zentralisierung von Europa, sprich mehr Rechte raus aus den demokratisch gewählten Landesparlamenten, nationalen Parlamenten und mehr Rechte rein in das nicht gewählte, nicht demokratische Brüssel. Das könnte also gut Thema hier sein. Wie machen wir damit weiter? Dann geht es um Klimawandel und Nachhaltigkeit. Bin ich auch neugierig, was Sie da besprechen. Ich glaube nicht, dass Sie Greta eingeladen haben. Sie steht nicht auf der Liste. Das heißt, wahrscheinlich geht es da auch ein bisschen andere Themen, als wir in der Presse sehen. Dann die Feindbilder. Ne? Bilderberg ist eine westliche Organisation. China und Russland, die Feindbilder sind Thema. Die Zukunft des Kapitalismus. Ich vermute nicht, dass es da um Kapitalismuskritik geht, sondern um die Frage, wie entkräften wir Kapitalismuskritik und können weitermachen wie bisher. Brexit. Dann die Ethik der künstlichen Intelligenz. Da werden Sie wahrscheinlich nicht ethische Fragen beantworten, darf man Computer intelligent sein, sondern ich vermute, es geht um die Frage von Drohnen und autarken Killerrobotern, die ja im Augenblick in Entwicklung sind. Das heißt also, im Augenblick eine Drohne wird gesteuert von Nevada aus. Die schießt nur, wenn der Pilot auf den Knopf drückt. Neue Drohnen und neue Kampfroboter sind autark und entscheiden schon selber, ob sie schießen. Und ich vermute, dass es eher um dieses Thema geht, wenn Sie über die Ethik der künstlichen Intelligenz reden. So, dann geht es um die Nutzung der Social Media als Waffen.
Das finde ich am interessantesten, ja.
Sehr spannend, würde ich gerne Mäuschen spielen. Ich war ja dabei bei der russischen, beim Gegenstück der Münchner Sicherheitskonferenz in Moskau. Und da war das auch sehr ausführlich Thema. Da waren sehr spannende Podiumsdiskussionen mit Spezialisten darüber, mit Beispiel, mit allem drum und dran, wie eben die sozialen Medien als Waffen benutzt werden im Informationskrieg und natürlich zusammen mit Cyberspace. Das haben sie sehr spannend und sehr interessant gemacht. Also ich muss irgendwann mal sehen, dass ich die Texte der Vorträge von da bekomme. Es war sehr eindrücklich und von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ungefähr weiß, was sie auch bei den Bilderbergern dazu besprechen, weil ich das eben bei der Moskauer Sicherheitskonferenz auch gesehen habe. Und das ist ein sehr spannendes Thema.
Für diejenigen, die Bilderberger nicht kennen, ich meine, ich bin mir sicher, dass ein Großteil unserer Zuschauer von den Bilderbergern schon gehört hat, deswegen, sonst wären sie nicht bei uns gelandet, also das nehme ich jetzt mal voraus, aber für all diejenigen, die es nicht wissen oder in einem Satz zusammengepackt, das ist eine Gruppierung von mächtigen Leuten, die dort ihre, ja, wie soll ich sagen, die Agenda der nächsten Monate vermittelt bekommen von denjenigen, die da im Hintergrund die Fäden ziehen. Also dort werden die Prinzen zum König gekürt. Also da gibt es dann Leute, die tauchen da zum ersten Mal auf, wie zum Beispiel Bill Clinton. Das war ein unbekannter Gouverneur von Arkansas. Der ist auf die Bilderberg-Konferenz gekommen. Ich weiß nicht mehr genau das Jahr, aber ein Jahr später war er dann plötzlich US-Präsident. Da gibt es Leute, die tauchen auf und ein Jahr später sind sie NATO-Generalsekretär, Ministerpräsident. Da werden also wirklich die Schachfiguren auf dem Feld neu verteilt. Und das ist so ein Lenkungskomitee von den Mächten, die noch höher sind wie die Teilnehmer im Hintergrund. Und alles ist mit einer royalen Komponente. Es wurde ja auch gegründet von dem Prinz Bernard der Niederlande, der in den 1954 war, glaube ich, die erste Bilderberger Konferenz.
Ja,
und das war jahrzehntelang, hat man das im Geheimen gelassen und dann hat man doch irgendwann zugegeben, dass es gibt. Vor 20 Jahren oder 15 Jahren, wenn jemand gesagt hat, Bilderberger, Verschwörungstheorie, ja. Jetzt ist es mittlerweile bekannt, offizielle Website und so weiter. Aber was da drin besprochen wird, das dringt fast nie richtig durch. Man kann es nur erkennen an den Folgen, die eben passieren in der Politik. Ein kleines Beispiel dazu. Ich war das war 2005, genau. 2005 war es hier in der Nähe von München in Rottach-Egern am Tegernsee. Und das ist von mir aus nur eine Stunde weg. Ich bin mit Freunden runtergefahren, habe mir das angeschaut, den ganzen Mummenschanz mit den Limousinen, mit den Fahrern, mit Polizei und Geheimdienst und wer da alles rum ist. Der Wolfowitz, Paul Wolfowitz ist damals mit dem Fahrrad an mir vorbeigefahren, deswegen habe ich es noch so präsent. Und damals war Schröder Gast, aber nicht als Redner, als Teilnehmer an der Konferenz, sondern Schröder als amtierender Kanzler wurde eingeladen, um die Eröffnungsrede zu halten. Also der jeweilige Regierungschef in dem Land, in dem die Konferenz abgehalten wird, wird da eingeladen, dass er die Konferenz eröffnen darf. Das ist irgendwie so Tradition. Und dann hat er sich wieder vom Acker gemacht. Und wer aber da war, war damals CDU-Generalsekretärin Angela Merkel.
Und CDU-Chefin war sie, Vorsitzende.
Die damals war, genau, Vorsitzende. Und die komische Situation, die danach passiert ist, also das war Anfang Mai, 5. bis 8. Mai 2005. Und am Ende Mai, Anfang Juni, hat Schröder dann plötzlich im Parlament die Vertrauensfrage gestellt, obwohl jedem politischen Analysten klar war, wenn er das macht in dieser Zeit, als die Umfragewerte der SPD so dermaßen schlecht waren, wird er diese Vertrauensfrage nicht gewinnen. Das Resultat waren Neuwahlen, die sind abgehalten worden im September 2005 und seit September 2005 haben wir Angela Merkel als Kanzlerin. Also sprich, wenn wir es jetzt mal rein, versuchen wir mal zu verstehen, was da passiert ist. Es ist reine Spekulation, ja, wissen wir nicht, aber da hat irgendjemand dem Schröder gesagt, das ist deine Aufgabe. Der Merkel hat man gesagt, du wirst dann übernehmen und was daraus geworden ist, 14 Jahre später, kann jeder beobachten, der hier nur die Augen aufmacht in diesem Land. Ja? Also das ist nur ein Beispiel. Wie gesagt, ich fische jetzt ein bisschen im Trüben, aber so muss man sich das ungefähr vorstellen. Da werden die Figuren aufs Spielfeld gebracht und dann wird die neue Agenda angeschoben bei dieser Konferenz.
Also ich sehe es ähnlich wie du, dass die Bilderberger lenken, aber der Vollständigkeit halber sei dazu gesagt, die offizielle Version ist, Die Bilderberger möchten natürlich die aufstrebenden Persönlichkeiten einfach mal selber kennenlernen. Das heißt, die haben damit nichts zu tun, dass es so passiert ist. Aber Merkel als CDU-Chefin wollte sie sich mal angucken, weil sie ja möglicherweise auch mal eine Rolle spielen könnte. Wie gesagt, sie haben, das hast du völlig richtig gesagt, sie gucken sich erstaunlich viele Leute an, die plötzlich danach durchstarten. Und ich habe es eben gezeigt, mit dabei ist Annegret Kramp-Karrenbauer, die jetzt da zu Gast ist und an der Konferenz teilnimmt. Dann wollen wir mal sehen, was aus der guten Frau wird, obwohl sie im Augenblick ja keinen leichten Stand hat. Mhm. Aber sie ist da.
Ja, ja, okay.
So, also von daher, Bilderberg, man kann doch einiges rauskriegen. Wie gesagt, ich würde bei einigen dieser Themen gerne Mäuschen spielen. Ich habe jetzt das wirklich, das war wahnsinnig interessant, dass ich die Möglichkeit hatte, als Journalist bei der Moskauer Sicherheitskonferenz dabei zu sein. Man ist zwar weit weg, man sitzt im Presseraum, völlig abgeschottet von den eigentlichen Konferenzteilnehmern, hat nur große Bildschirme, wo übertragen wird. Und so weiter, aber es war trotzdem spannend genug und es gab ein paar Podiumsdiskussionen, wo man als Journalist auch in den Saal durfte. Aber wäre ich gern dabei. Also wäre ich gern dabei, weil sowas live zu sehen ist schon spannend.
Ich habe noch eine tolle Story von damals, von 2005. Wir sind direkt auf ein Boot gegangen. Wir haben da einen kleinen Ausflug gemacht, auch sind mit so einem kleinen Motorboot über den Tegersee gefahren. Und der Kapitän von diesem kleinen Kutter, der hatte da eine Bildzeitung dran liegen. Und ich habe dann mit ihm so ein bisschen so ein Quatschen angefangen. So, ha, was passiert denn hier eigentlich? Und er so, ja, Konferenz. Und ich so, sind es die Bilderberger? Und er so, ja, oh, und überhaupt hier, schau mal da, Illuminati, geheim, Freimaurersymbol. Zeichen in der Bildzeitung und bla bla bla. Und dann war das einer, der sich seit Jahr und Tag mit diesen ganzen Thematiken beschäftigt, also auch einer, der schon ein bisschen weiter war. Aber das Entscheidende, was er uns erzählt hat, ist, als Kapitän von so einem Schiff auf dem Tegernsee ist er fast jeden Tag an dieser Baustelle vorbeigekommen, weil der Anlegersteg direkt unmittelbar am Hotel war, von da unten, das Dorinth Sofitel war das. Und er hat gesagt und auch mitbekommen von den Bauarbeitern, dass in dem Hotel selber ein abgeschirmter Bereich gebaut worden ist. Also das Hotel ist so aufgebaut, dass man also im Hotel selber einen Teil absperren kann von allen anderen. Das bedeutet, auch Spekulation jetzt, natürlich hat man dann sich so ein Hotel ausgesucht, wo man dann während des Komitees nochmal vielleicht ein paar Leute nochmal ins Separé holen kann, um denen dann noch speziellere Anweisungen zu geben. Und vor allem, wenn man dann...
Da muss man gar nicht spekulieren.
Ist das so. Ist so. Warte, noch ein Punkt. Also, und wenn man in diesem Hotel da reinfährt, ist in der Rotunde, also in der Einfahrt am Hotel, am Eingang, ist ein großes dreidimensionales Pentagramm in Gold. Kann man von oben auf dem Satellitenbild sehen. Und da möchte ich einfach nur mal an Geheimsignale und Geheimsymbole von solchen geheimen Kreisen gucken. Könnt ihr alles mal googeln. Das ist mir jetzt gerade nur eingefallen. Ich habe das damals noch sehr präsent gehabt, weil dann ist man schon mal bei den Bilderbergern. Aber das also, nur am Rande.
Also, aber dass das so ist mit diesen geheimen Absprachen. Also jeder, der mal, egal bei welchem Thema, auf einer Konferenz war, der weiß, die Vorträge, die man sich im Saal anhört, sind interessant. Aber für jeden viel spannender sind die Gespräche, die man beim Kaffee in der Ecke macht, beim Bier abends an der Bar oder wo man mal einen Konferenzsaal mietet und mit vier Mann sich bespricht. Das ist das Interessante, da werden Entscheidungen getroffen. Das andere ist spannend, ist interessant für die Fachleute, aber die Entscheidungen werden nicht im Konferenzsaal, also nicht bei der Präsentation gesprochen, sondern danach schon im kleineren Saal. Mhm. Und es sitzen jetzt viele Entscheidungsträger bei den Bilderbergern zusammen und sie werden sicherlich Entscheidungen treffen. Da muss man jetzt nicht Verschwörungstheoretiker sein, man muss nur mal auf eine Konferenz gegangen sein und sei es, weil man Vertreter für Haushaltsgeräte ist. Auch da werden die Verträge mit einem Kunden nicht bei der Präsentation gemacht, sondern hinterher in der stillen Ecke.
Und erstaunlich also man, ist dieses Jahr,
es ist so.
Dieses Jahr hat man die Teilnehmer wohl aufgefordert, ohne Assistenten zu kommen.
Ja.
Und sie haben sich verpflichtet, das Hotel nicht zu verlassen. Also früher war es ja so, dass sie mal raus sind zum Golfen und zum Fahrradfahren und so ein bisschen halt so, ja, auch die Gegend angeschaut haben. In Dresden sind die auch auf Städtetour gegangen mit so einer Entourage und haben ein bisschen Shopping gemacht. Diesmal sind die alle wirklich im Hotel drin und wir werden sehen, was die nächsten
Monate... Man hört, dass sogar die Leibwächter nicht rein dürfen.
Oh, okay.
Also selbst die Security kommt nicht ins Hotel.
Okay, also... Mysteriös, Verschwörung.
Ja, ganz, ganz geheim diesmal. Ganz geheim, ganz spannend. Aber wie gesagt, die Tagesordnung habt ihr gesehen. Man kann sich das denken. Wir sind, was unsere Zeit angeht, ja schon wieder völlig drüber.
Egal. Es macht Spaß und ich glaube nicht, dass das den Leuten, die uns zuhören, jetzt gerade langweilig geworden ist. Wenn nicht, hätten sie schon lange weggeschaltet. Wir haben aber noch einen Punkt auf unserer Kurzmeldungsliste. Ja. Zwei Punkte genau zu sagen. Gucken wir doch nochmal nach England. Skripal. Du hast wieder was entdeckt. Es gibt wieder eine kleine Meldung diesbezüglich. Der Herr Skripal hat sich offensichtlich gemeldet bei seiner Nichte. Was hast du rausgefunden?
Ja, die Meldung hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, letzte Woche auch schon kurz. Und der Witz ist jetzt eigentlich, es ist nichts Neues passiert, außer die deutschen Medien haben berichtet.
Thomas, geh mal ein bisschen näher ins Mikro.
Es ist nicht viel passiert eigentlich seitdem, außer die deutschen Medien haben berichtet. Und zwar natürlich wieder unvollständig. Also das heißt, die haben eine Woche gebraucht, die Meldung zu bringen, die ich schon eine Woche vorher hatte, nämlich, dass Grippa sich bei seiner Nichte gemeldet hat. In der Sache nichts Neues. Er hat einen Anruf, auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen und im April gab es ein Telefonat. Das habe ich alles vor einer Woche schon berichtet. Der Spiegel kam jetzt eine Woche später damit und das fand ich einfach lustig, dass die Medien da eine Woche gebraucht haben für. Aber spannend fand ich dann auch wieder, was der Spiegel ja nicht berichtet. Im Spiegel kann man also lesen, dass er in seinen Telefonaten zwar über dies und jenes gesprochen hätte, aber auf seinen Aufenthalt und seine Lebensumstände ging Skripal bei den Anrufen nicht ein. Behauptet der Spiegel, und beruft sich dabei auf die Pressekonferenz von Viktoria Skripal, die ich auch gesehen habe und von der ich vor einer Woche berichtet habe. Nun ist das Problem an der Sache, dass er sehr wohl darauf eingegangen ist, denn bei dem Telefonat am 4. April hat er der Viktoria ihren Angaben nach mitgeteilt, Skripal und Julia Skripal seien in Großbritannien, stünden unter Bewachung und ihre Aufenthaltsorte würden immer wechseln. Das heißt also, die werden versteckt gehalten und die Frage ist, ob sie einverstanden sind damit oder nicht. Denn der Spiegel schreibt in seinem letzten Satz dann auch, Skripal hat sich also seit der Verhaftung nicht mehr bei Viktoria und auch nicht bei seiner Mutter gemeldet, die ist immerhin 90, mit der er vor dem Anschlag regelmäßig telefoniert hat. Und wenn der Skripal jetzt, selbst wenn er selbst vom Geheimdienst versteckt werden möchte, warum er dann seine Mutter nicht anruft, das ist für mich schwer erklärbar. Also die russische Version ist ja, sie werden vom britischen Geheimdienst gefangen gehalten, abgeschirmt, weil die ganze Geschichte fake ist. Das ist die russische Version. Und wenn ich solche Sachen sehe, dann bin ich immer geneigt, den Russen zu glauben, weil wenn die Briten recht hätten und die Skripals wollen versteckt werden und wollen nichts mehr mit Russland zu tun haben, dann könnte man noch eine Pressekonferenz machen, wo sie sich vor der Presse äußern, sich Fragen stellen. Das wird nicht gemacht. Die werden wirklich abgeschirmt und ab und zu selten dürfen sie oder gelingt es ihnen, in Russland anzurufen. Ja, das ist das, was man weiß. Und ich fand eben bemerkenswert, erstens, der Spiegel berichtet eine Woche zu spät. Und zweitens, der Spiegel lässt natürlich die Dinge, die die russische Version zumindest unterstützen und einen Leser nachdenklich werden lassen könnten, weg. Also nachdenkliche Leser mag der Spiegel nicht, darum lässt er solche Themen dann eben weg. Das ist so das, was mir dazu aufgefallen ist.
Ja. Okay, also es ist eigentlich vollkommen bizarr, ne? Wenn jemand seinen Onkel, der verschollen ist, seit einiger Zeit nicht mehr gesehen hat und dann nicht nach dem Aufenthaltsort fragt, sei Onkel, wo bist du denn? Wie geht's dir? Was macht ihr? Wo seid ihr? Was ist denn los oder so? Der würde doch dann sofort erzählen, ja, das und das und das. Also stinkt zum Himmel und der Fall Skripal, ich hoffe eigentlich, dass der irgendwann, als das sich herausstellt, was es ist, eine riesengroße Fake-Nummer, um eben Russland wieder ans Bein zu pinkeln. Wir erinnern uns an die große Geschichte mit der Ausweisung von über 60 russischen Diplomaten, ein Vorgang, der so seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr passiert ist. Also sprich, schlimmer wie zu Hochzeiten des Kalten Krieges, eine riesengroße Nummer. Und ich glaube, das war Hauptziel von dieser ganzen Aktion, dass man eben wieder einen Keil zwischen die europäische und russische Bevölkerung schiebt, dass man da so einen Aufruhr veranstaltet, ja.
Ja, da gab es noch ein interessantes Detail. Und zwar haben ja auch die Amerikaner den Diplomaten ausgewiesen und sie haben, glaube ich, danach auch das Konsulat in San Francisco geschlossen, das russische. Und es gibt ja einen großen Machtkampf in Washington hinter den Kulissen, auch nicht nur Demokraten gegen Trump, sondern auch innerhalb der Trump-Regierung gibt es einen Machtkampf zwischen den Falken und denen, die ein bisschen besonderer sind. Und bei der Skripal-Geschichte, also bei der Ausweisung der Diplomaten, ist öffentlich geworden, wie Trump dabei verarscht wurde. Denn der hat ja auch Diplomaten ausgewiesen, wie gesagt, heftig reagiert und sagte aber, er würde erst reagieren, wenn andere, also wenn das wirklich alles erwiesen ist und wenn andere das machen. Und die Briten haben gesagt, na, wir machen es nicht ohne die Amis. Und da sind seine Berater, sind zu Trump gegangen und gesagt, die Briten weisen aus, du kannst vor die Presse. Dann ist er vor die Presse gegangen und dann haben die Briten danach ausgewiesen, weil Trump hat ja gesagt. Also das war ganz spannend, nebenbei nur als kleines Detail am Rande, als Schmankerl, wie das gelaufen ist. Das andere Thema, was wir noch haben, ja. Auch nur sehr kurz jetzt noch angerissen, weil wir das mal in einer Sendung, ich glaube in unserer ersten hatten wir das.
Ja, eine der ersten war das, glaube ich, ja.
Ja, den Vorfall von Kertsch, da gibt es eine kleine Neuigkeit, die handle ich jetzt schnell ab. Es gab in den Nachrichten vor kurzem, dass das internationale Seegericht eine Entscheidung getroffen hat, Russland müsse die Schiffe rausgeben und die ukrainischen Seeleute freilassen. Wir erinnern uns, Vorfall von Kertsch, ukrainische Kriegsschiffe haben die russische Grenze verletzt, sind da stundenlang in russischen Gewässern rumgekutschert, haben russische Funksprüche ignoriert und wurden dann irgendwann gewaltsam aufgebracht. Ich glaube, das hat 6 oder 7 Stunden gedauert, wo die Russen tatenlos zugeguckt haben. So, es stellte sich dann raus, die Schiffe hatten Befehle an Bord. Die Befehle sagten aus, die haben auf Befehl gehandelt von Poroschenko, sollten rein die Russen provozieren. Es waren Geheimdienstleute an Bord. Das ist alles keine russische Propaganda, das hat der ukrainische Geheimdienst auf seiner Seite bestätigt, habe ich ja alles verlinkt, kann man nachgucken. Also es war eindeutig, die Ukraine hat in Russland provoziert, und zwar auf Befehl von Poroschenko, der wollte nämlich einen Vorwand haben, um die Wahl abzublasen, das hat nur nicht geklappt dann am Ende. Und jetzt ist er ja abgesetzt. So, und nun hat das internationale Seegericht ein Urteil getroffen, weil die Ukraine sich dahin gewandt hat. Und nun muss man wissen, das internationale Seegericht ist nur für zivile Schifffahrt zuständig und nicht für militärische Zwischenfälle. Und Russland hat gesagt, das ist ein militärischer Zwischenfall. Wir erkennen die Zuständigkeit des Gerichtes nicht an. Und deshalb könnt ihr verhandeln, was ihr wollt, wir kommen da gar nicht hin. Die Russen haben also eine Note geschrieben, gesagt, erkennen wir nicht an, macht, was ihr wollt. So, und das habe ich hier in diesem Artikel mal aufgepult ein bisschen, wie das ist mit der Geschichte. Da kann also jeder, der hier sich dafür interessiert und vielleicht noch Argumentationshilfe will, kann einfach sehen, ich habe beide Seiten aufgeführt, die Ukraine sieht es so, die Russen sehen es so, worauf berufen sie sich, ist ein Artikel, der für die Leute, die sich für solche Details interessieren, sicherlich interessant ist.
Wunderbar, danke noch für die Infos. Thomas, ich glaube, das war es dann für diese Woche. Na, ist ja auch wieder, was haben wir jetzt, 1:30 schon fast. Also es gibt jede Woche genügend zu erzählen, aber wir machen es alle 2 Wochen und nochmal der Hinweis eben vom Anfang auch, wir kommen jetzt dann in 2 Wochen, nächste Woche sind dann die Kollegen Fleisch und Pohlmann wieder dran und so dann im ständigen Wechsel. Und Thomas, was machst du heute noch? Hast du noch irgendwas vor? Schaust du Champions League?
Nee, Fußball gucke ich nur zur EM und zur WM. oder wenn Freunde hier ins Stadion gehen, dann gehe ich mit ins Stadion, das macht auch Spaß, aber ich bin kein Fußballfan. Ich werde gleich noch schreiben. Ich habe ein paar Themen schon gefunden, über die ich schreiben will. Ich muss auch noch mal in die Stadt heute, habe was zu erledigen. Ja, also Langeweile habe ich nicht. Ihr habt Feiertag, wir nicht. Bei mir geht das Leben heute normal weiter. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag, den Frauen Geduld mit den Männern und den Männern viel Spaß im Wald. Also was man eben so wünscht. Aber wenn die Sendung raus ist, ist das gelaufen, das Thema. Also allen schönes Wochenende und genießt das lange Wochenende in Deutschland. Ich hoffe, das Wetter macht mit.
Und das Gleiche auch von mir. Alles Gute nach draußen. Wir freuen uns beim nächsten Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Dann wird es die 8. Folge sein und es gibt bestimmt wieder jede Menge zu besprechen. In diesem Sinn, alles Gute, bis bald.